Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin.
Das war ein Zitat der Rumtreiber. Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte sind die Rumtreiber.
Inklusive der Karte. Die machen wir auch noch.
Genau. Wir dachten, wir gehen mal ein bisschen intensiver auf die Rumtreiber und vor allem auf die Karte des Rumtreibers ein. Das haben sich nämlich viele nochmal gewünscht. Und ich finde es eigentlich auch ganz spannend, nochmal so die Dynamik der Rumtreiber zu besprechen.
Ja, und ich nehme es kurz vorweg, direkt am Anfang. Ich bin am Ende dieser Recherche einfach ein bisschen enttäuscht gewesen.
Ja, ich war nur verwirrt, weil irgendwie hatte ich keine Struktur und Ordnung.
Nee, ich bin enttäuscht. Ja, das ist auch das nachhaltende Gefühl, was ich zu dieser allgemeinen Vorbereitung habe. Aber am schlimmsten ist tatsächlich das Gefühl, was zurückbleibt, wenn man sich die Rumtreiber im Detail anschaut.
Wieso genau? Weil du vorher immer dachtest, die sind so cool und spannend und dann waren das gar nicht? Oder wie meinst du das?
Nee, also irgendwie hat man die Rumtreiber ja so ein bisschen romantisiert im Kopf. Ne? So vier Lausbuben, die gehören zusammen und die machen tolle Sachen zusammen und sind ein bisschen schelmisch unterwegs. Mhm. Bei denen ist ja nichts schelmisch eigentlich, ist ja alles sehr ernst auch und auch nicht so lieb gemeint und recht böse. Untereinander, wenn wir uns gleich die Dynamik angucken, ist da ja auch nicht alles rosig. Also im Gegenteil. Ja, das ist jetzt nicht so, als wären das wirklich Besties for Lifetime. Und wenn man sich dann so diese Dynamiken untereinander anguckt, dann merkt man ganz am Ende der Vorbereitung, ja, weiß ich nicht, wie viel von den Marauder der Harde, ich hasse dieses Wort nicht auf Englisch, weiß nicht, warum das so heißt. Das kann ich auch nicht aussprechen. Weiß nicht, es hat mich ein bisschen traurig und ernüchternd zurückgelassen. Und ja, ist schade. Aber es ist realistisch. Ich finde es okay so. Also ich würde es auch nicht umschreiben. Das kann man schon so lassen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dachte so, wow, die sind ja so cool.
Ja, das ist es nämlich. Man darf halt nicht vergessen, dass die Leben der vier ja schon in deren jüngsten Jahren komplett zerstört und auf den Kopf gestellt wurde. Für alle vier.
Mhm.
Und dass sich dadurch natürlich auch irgendwie so eine Verbitterung und so eine Trauer irgendwie in die Geschichte der vier einwebt, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, weil man halt, wie gesagt, immer so daran denkt, wie, ach, die hatten die Zeit ihres Lebens auf der Schule.
Ja, genau.
Ja, aber da waren die Kinder.
Das ist ne? so, dass,
Sobald ja, die genau. groß wurden, war der Spaß vorbei.
Ja, aber es war ja auch in der Schulzeit, das war ja auch alles ernst. Das war ja auch kein Spaß. Es ist jetzt auch nicht, dass man denkt so, wow, vielleicht hatten sie hin und wieder mal die Zeit ihres Lebens, aber es war jetzt nicht durchgehend alles super toll. Und das ist so. Ich finde, wenn man das nur so aus den Filmen her, denkst du wirklich, boah, das waren die krassesten der Schule und das waren die Popular Kids und alle wollten sein wie die. Und wenn man die Bücher liest, dann kommt man vielleicht schon so ein bisschen mehr dahinter und denkt sich so, weiß ich nicht. Aber wenn man sich das jetzt so genau anguckt, wie wir das jetzt machen werden, ist auch ein langes Intro, Leute, dann weiß ich nicht. Also dann habe ich da ein ganz anderes Gefühl.
Das stimmt. Aber man muss halt auch sagen, nach der Schule ging es für alle den Bach runter und wahrscheinlich war wirklich die Schulzeit die Zeit ihres Lebens, weil danach war ja rückblickend. Katastrophe. Das ist ja echt schlimm. Naja, gut. Schlimm, vielleicht wird es trotzdem ein bisschen unterhaltsam auch. Also wir wollen jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen. Ne? Wir lassen uns hier trotzdem auf alles ein.
Nee, unterhaltsam bestimmt.
Und,
wir sind
abliefern.
Ja auch lustig.
Ja, wir sind lustig, ja. Dann starten wir einfach mal damit, wer die Rumtreiber überhaupt sind. Bei den vier handelt es sich nämlich um Remus Lupin, Peter Pettigrew, Sirius Black und James Potter. Und die vier Jungs waren alle zusammen in Hogwarts im gleichen Jahrgang und natürlich auch im gleichen Haus, nämlich Gryffindor. Was sie nicht nur zu Klassenkameraden, sondern ja auch zu Mitbewohnern macht, denn sie schlafen und ich vermute, dass sie auch nur zu viert in diesem Schlafsaal sind, ja auch zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es sonst mehr Jungs gäbe, dass die auch mit Teil der Clique wären oder dass die irgendwie eine Rolle gespielt hätten.
Ja, weiß ich nicht, muss ja nicht sein.
Und ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass das der Grund ist, warum Peter zum Beispiel auch mit in der Crew ist. Weil die halt zu viert sind und das schweißt dann halt zusammen, glaube ich.
Nee, also da weiß ich nicht, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen voreilig gesagt, weil warum Peter in der Crew ist, vielleicht auch nochmal steht auf einem anderen Blatt.
Aber guck mal, warte mal, wenn jetzt da noch ein anderer wäre, also ein Fünfter in dem Schlafsaal, wie bei Ron und Harry,
ja,
dann hat der ja keine Freunde.
Ja, aber ja, ist doch nicht so schlimm.
Ach so.
Wir können ja auch Freunde in anderen Häusern haben oder Freunde in anderen Jahrgängen. So, okay. Das könnte natürlich sein. Und manchmal schläft man auch im Slytherin-Gemeinschaftsraum, ne? Muss man
ach,
auch
ja, stimmt.
Sagen.
Ja, gut.
Kann passieren. If you know, you know. Aber es könnte ja sein, dass das auch so ein Cormac oder so ist, mit dem man gar keinen Bock hat, Zeit zu verbringen. Und dann lebt er halt so nebenher. Also, weil Ron und Harry haben ja auch nicht permanent was mit Dean und Seamus am Hut. Oder
ja, genau,
Neville.
Weil die halt zu fünft sind.
Die sind halt da.
Genau. Da hat sich die Gruppe halt anders gesplittet.
Achso, die sind zu fünft und dann sind die zu viert und dann wäre nur einer über, aber genau. Da sind sie. Ja, vielleicht sind die zu viert, vielleicht ist dann noch einer, keine Ahnung.
Also ich könnte mir einfach gut vorstellen, dass sie zu viert da waren. Keine Ahnung. Wir wissen es aber natürlich nicht. Auf jeden Fall besuchen sie Hogwarts zwischen 1971 und 78 und fallen besonders dadurch auf, dass sie ständig Unsinn machen und die Regeln brechen.
Ja, dann beginnen wir einfach mal mit Sirius. Wir stellen jetzt einfach alle vier einmal ganz kurz im Schnelldurchlauf vor, weil sie haben ja auch alle eigene Folgen gerne reinhören.
Stimmt.
Da kann man sich dann die verschiedenen Charaktere nochmal genauer anhören. Wir fangen einfach mal mit Sirius an. Wir wissen, dass Sirius der ältere Sohn von Walburga und Orion Black ist. Er hat ja noch einen Bruder. Er wächst in einer reinblütigen, sehr stolzen Familie auf. Und im Gegensatz zu den allermeisten Blacks wird er ja in das Haus Gryffindor eingeteilt und ist damit ja schon eigentlich raus aus dieser Familien. Geschichte. Mit 16 bricht er dann ja auch endgültig den Kontakt zu seinen Eltern ab und zieht ja dann zu James und er wird daraufhin ja dann aus dem Stammbaum der Familie entfernt.
Dann mache ich mal weiter mit James Potter. Er kommt aus einer gut situierten Familie. Seine Eltern waren schon sehr alt, als sie ihn bekamen. Und deswegen ist er so ein bisschen ohne Grenzen oder auch ohne materiellen Limits aufgezogen worden. Also er bekam einfach immer alles, was er wollte und war das natürlich auch so immer gewohnt.
Remus ist das einzige Kind von Lyell und Hope. Das sind seine Eltern. Er ist Halbblut, weil seine Mutter ist eine Muggelmutter. Kurz vor seinem 5. Geburtstag wird er dann ja von Greyback gebissen, das wissen wir, als Rache dafür, dass sich sein Vater während einer Anhörung irgendwie so gegen Werwölfe ausgesprochen hat. Und das hat Greyback gar nicht gefallen. Und später kommt ja dann das Problem auf, ob Remus überhaupt nach Hogwarts gehen kann und deshalb sind seine Eltern auch sehr besorgt. Aber da haben sie die Rechnung ohne Dumbledore gemacht. Der hat natürlich eine Idee und so kann Remus ganz normal mit eben diesen besonderen Vorkehrungen nach Hogwarts gehen.
Yes. Und als letztes haben wir noch Peter Pettigrew. Der gehört irgendwie nie so richtig mit dazu. Vermutlich, und das ist jetzt schon wieder einfach irgendeine wilde Vermutung, die ich hier aufstelle,
okay. Hat
Lupin ihn in die Gruppe mit eingeführt. Also er ist schon eher so ein Außenseiter und schaut immer zu Sirius und James auf, als wären sie seine Vorbilder. Und er ist ein sehr schüchterner Junge. Und er war in Hogwarts auch ein Hutklemmer. Denn der Hut hat über 5 Minuten gebraucht, um ihn in ein Haus einzuteilen. Und fast wäre er in Slytherin gelandet. Da wäre er besser aufgehoben. Das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum.
Das wäre wohl besser gewesen für viele.
Ja, das stimmt.
Um so ein bisschen kurz auf die Charaktereigenschaften der vier einzugehen, würde ich einfach mal kurz nochmal mit Sirius starten, weil wir vorhin mit Sirius gestartet haben. Wir wissen über Sirius, dass er sehr rebellisch ist, kann aber auch charmant sein und eine seiner größeren Stärken ist, dass er sehr loyal ist. Wir wissen auch, dass er die Werte der Blutreinheit komplett ablehnt, also das sieht er ja ganz anders. Und besonders hat er einen Freiheitsdrang, ich glaube sogar als einziger so richtig doll und auch später. Mhm, ne? Also der ist ja nicht so gerne eingesperrt. Metaphor, also bildlich gesprochen und glaube ich aber auch so in echt. Und was wir aber von Sirius wissen, ist, dass er ja super unreif ist. Und er hat ein noch aufbrausenderes Temperament als James und das ist, glaube ich, nicht immer einfach und er ist ja auch konfrontativ und provozierend. Ne? Also es ist, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade bei James und Sirius sich diese positiven und negativen Charaktereigenschaften nicht immer so die Waage halten. Von James wissen wir, dass er charismatisch ist, selbstbewusst und aber auch arrogant sein kann. Er ist bekannt für seinen Mut, das wissen wir auch, und auch seine Loyalität seinen Freunden gegenüber. Er hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und ist bereit, sich quasi jedem in den Weg zu stellen, der irgendwie seinen Freunden sich in den Weg stellt. Und das Problem bei ihm ist, dass er ja weder besonders reflektiert ist, noch besonders reif. Also das ist einfach keine gute Mischung und da kann auch sein Mut manchmal zu rücksichtslosen Entscheidungen führen, wodurch er ja auch sich selbst und andere in Gefahr bringt. Und bei Remus können wir sagen, dass er freundlich und intelligent ist und deutlich ernster als die anderen beiden, ne, die wir jetzt gerade schon gehört haben. Remus ist zwar vielleicht so ein bisschen die Stimme der Vernunft, aber er kann sich gar nicht durchsetzen oder hat auch nie das Gefühl, dass seine Meinung so viel wert ist, dass es sich lohnt, sich durchsetzen zu wollen. Und der ist im Prinzip ja auch so ein bisschen der akademische, gebildete Teil der Gruppe, wenn man so will. Und Remus kämpft aufgrund seiner Werwolf-Eigenschaft ja auch oft mit diesen Gefühlen der Unzulänglichkeit und das hält ihn ja auch total auf und er steht sich ja auch selbst im Weg. Also er ist ja dann auch nicht so wie Neville, der sich seinen Freunden später in den Weg stellt, sondern das macht Remus ja, glaube ich, einfach nie und lässt das dann alles über sich ergehen und macht einfach mit, selbst wenn er nicht einverstanden ist. Und bei Peter kann man sagen, dass er ja auf seine Art recht clever ist, ne? Er findet ja irgendwie immer Wege, aus brenzlichen Situationen herauszukommen. Oder in gute Situationen, die für ihn gut ausgehen, da kommt er immer gut rein. Also aus irgendeinem Grund hat er da so ein Talent, auch wenn er nicht so sympathisch ist. Und er kann sich ja auch auf unterschiedliche Situationen und Umgebungen super schnell einstellen und sich anpassen. Das ist ein Riesenvorteil, den er hat und wahrscheinlich der einzige. Was ja auch noch ist, dass er diesen großen Wunsch nach Anerkennung hat, aber ihm ja auch immer diese riesige Angst vor allem, glaube ich, im Weg steht. Und nur deshalb, der mag die anderen drei gar nicht, der hängt nur deshalb mit denen ab. Das ist jetzt so hier mein Statement. Ja, also das sind so kurz die vier und wie sie sich so geben. Alles nachzuhören in den anderen Folgen.
Kaum kommen die vier nach Hogwarts, werden sie ja auch schon dicke Freunde. Also Sirius und James treffen bereits im Zug aufeinander und freunden sich da sofort an. Und auf Remus und Peter stoßen sie dann vermutlich erst später. Remus könnte ich mir vorstellen, der ist ja selber ziemlich ein Außenseiter und sieht sich ja vor allem auch als Außenseiter, weil er ja eben dieses Geheimnis hat, dass er sozusagen der erste Werwolf in Hogwarts ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich deswegen auch so ein bisschen an diesen schüchternen, unscheinbaren Peter klammert, der ja ebenfalls so ein Außenseiter ist. Mhm. Also ich glaube nicht, dass er jetzt direkt nach Hogwarts geht und sagt, ich freunde mich jetzt hier mit den coolen, lauten, draufgängerischen Jungs an.
Ja, wahrscheinlich.
Also so richtig passen die vier ja gar nicht zusammen. Aber wenn wir jetzt mal dabei bleiben, dass sie die vier einzigen Jungs in ihrem Jahrgang sind, also in dem Schlafsaal, dann ist das Schicksal natürlich vorprogrammiert. Und auch wenn James und Sirius irgendwie ja nur Unsinn im Kopf haben und die ja irgendwie unzertrennlich sind, dann muss man ja trotzdem sagen, dass sie dennoch irgendwo gute Menschen mit einem großen Herz sind und daher natürlich auch Remus und Peter ohne Vorbehalte aufnehmen und eine Vierergruppe werden.
Ich glaube, dass James und Remus auch befreundet sind, auch richtige Freunde, auch wenn die nicht so eng sind wie James und Sirius. Aber ich glaube, dass die sich nahestehen, im Gegensatz zu Sirius und Remus. Ich glaube, die stehen sich nicht so nah.
Die sind so ein bisschen im Clinch so ein bisschen, ne? Weil Sirius halt nur Flausen im Kopf hat und Remus eher so ein bisschen Angst davor hat, aufzufallen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, genau. Und ich glaube, ihm ist es auch zu viel, weil vieles, was Sirius so an Alltagsstreichen macht, ja wahrscheinlich auch oft ein bisschen drüber ist. Mhm. Also ich glaube, es ist nicht immer nur lustig und nicht immer nur Spaß. Und ich glaube, dass Lupin das auch erkennt. Deshalb, ich glaube, die wären nicht befreundet, wenn James nicht da wäre. Mhm. Also ich glaube, die Freundschaft hält sich so ein bisschen so übers Dreieck. Mhm. Ich glaube, die hassen sich auch auf keinen Fall und im Zweifel auch später wissen wir ja, dass die sich durchaus respektieren und schätzen und das wird auch zu dem Zeitpunkt schon gewesen sein. Aber ich glaube nicht, dass die sehr eng sind und die würden jetzt, wenn James krank ist zum Beispiel, kann ja sein, dass er mal vom Besen geflogen ist und liegt 2 Wochen im Krankenflügel. Ich glaube, dass die jetzt auch nicht permanent miteinander rumhängen.
Es ist halt eher so eine Zwecksfreundschaft, ne? Einfach weil die als Gruppe so fungieren, aber das glaube ich auch, dass Peter nur dabei ist, weil Remus da ist. Also wäre Remus nicht da, hätte da keiner Kontakt zu Peter gesucht. Und ja, es kann natürlich sein, dass James dann da auch nochmal so ein Bindeglied ist zwischen Sirius und Lupin, dass er da so als Mittelsmann auch fungiert. Ja,
ja, genau. Und genau, und ich glaube, dadurch, dass Remus Peter in diese Gruppe gebracht hat, dass Peter sich sowieso immer sehr anbiedert, auch an Remus, weil er glaubt, so ja, dann, wenn ich bei dem bin, ne, der hat ja schon einen Stein im Brett bei den anderen beiden, dann kann ich da einfach mitmachen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Peter von Anfang an Teil dieser Gruppe war, so richtig all in, sondern der hing halt immer dran. Ja. Ne, der hat halt immer, der ist halt nicht so groß aufgefallen, weder positiv noch negativ, der war halt immer da und hat sich dann quasi so ein bisschen das schwächste Glied rausgesucht und weil Remus ja auch oft einsam sich gefühlt hat, war er vielleicht froh, dass tatsächlich immer irgendwie mal jemand da war und sich angeboten hat, weil Remus sich selbst ja auch nicht irgendwie ins Spiel bringen würde. So, der ist ja gar nicht so der Typ dafür zu sagen, hi, hier bin ich, hallo, was passiert hier so? Und so waren die schon zu zweit und haben sich quasi ein bisschen selbst in den Rücken gestärkt. Und Peter profitiert einfach in dem Fall davon. Längerfristig profitiert er aber nicht nur von Lupin. Der braucht schon die anderen beiden. Aber für den Anfang, glaube ich, war Remus gut für ihn.
Die Eingangstür.
Ja, sozusagen.
Aber was meinst du, wie viel oder wie groß hat Mitleid da eine Rolle gespielt, dass die Peter da akzeptiert haben? Oder auch Remus, ich meine, wir wissen, der hat ja oft so verschleißte Klamotten und so und ist müde oder fehlt häufig und so eher so ein kränklicher Typ, ne? Kann natürlich auch sein, dass, dass James, dessen Eltern ja auch alt und kränklich vielleicht sind, ne? Er da ja vielleicht auch einfach so ein so eine soziale Ader hat und irgendwie die dann auch nicht so hängen lassen will.
Ja, das kann natürlich sein. Das spielt wahrscheinlich vieles ein. Es ist eigentlich ganz interessant, darüber nachzudenken.
Und bei Sirius könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass er bei Remus irgendwie auch so ein bisschen spannend findet, dass der so mysteriös ist und so schweigsam und irgendwie offenbar irgendein Geheimnis hat, worüber er nicht redet. Ich glaube, das ist für Sirius schon auch irgendwo einfach, weil er so neugierig ist und das einfach so, er hat dann so ein Forschungsdrang, er will das dann herausfinden, vielleicht. Deswegen findet er das irgendwie spannend, weißt du?
Ja, und Sirius und Peter könnte ich mir vorstellen, dass Sirius auf, er ist ja auch arrogant, ne, dass Sirius so von oben auf ihn auch herabguckt und Peter himmelt ihn ja auch irgendwie an, dass ihm das halt voll gut gefällt. Total. Dass da so ein Handlanger ist quasi, der so, oh, Sirius.
Das merkt man total. Ja, bei diesem Rückblick ja schon, dass Sirius und James beide total genießen, dass sie da so einen Fan haben, der die immer anjubelt und das alles toll findet, was die machen. Und ich glaube auch, dass gerade auch so am Anfang, dass die Peter oder vor allem auch Sirius Peter total ausgenutzt haben als Mädchen für alles.
Wahrscheinlich.
Hier, ich brauche das. Oder gib mir mal deine Hausaufgaben.
Weiß ich nicht, der ist so clever ist er jetzt nicht.
Weißt du, wie ich meine? So, dass sie da alles ausnutzen, was der da macht.
Ja, bestimmt. Also hin und her geschubst werden sie ihn auf jeden Fall haben. Da bin ich auch sicher. Aber es ist halt irgendwie interessant, weil das ist ja auch, was ich auch am Anfang gesagt hatte, dass es ist halt nicht so vier Besties fürs ganze Leben, ne, sondern untereinander die Dynamik ist dann doch irgendwie nochmal eine andere.
Und vor allem sind die nicht gleichberechtigte Freunde. Das sind jetzt nicht auf Augenhöhe. Das ist ganz klar.
Nee. Ja, es sind ja eigentlich nur Sirius und James, die sich gegenseitig so wertschätzen und für den anderen alles tun würden. Weil auch wenn sie zusammen ja später dann Animagi werden für Remus, das machen die ja nicht. Das machen die auch für sich, die beiden, James und Sirius, weil die sich so toll finden.
Ja, und ich glaube auch, dass Remus, wenn er wollen würde, könnte er auf die gleiche Stufe wie Sirius und James kommen, indem er so ein arroganter Typ wird und auch so vorlaut und so. Ja. Ist er halt nicht der Typ für, deswegen stellt er sich freiwillig oder auch einfach bewusst so eine Stufe unter die, dass er so denkt, das ist nicht so meine Liga da oben, weil er hat ja auch einfach kein Selbstbewusstsein, das, was er in seiner Kindheit durchgemacht hat und diese Geheimnisse, die er mit sich rumträgt, das ist ja auch belastend für ihn. Und Wurmschwanz wird von den anderen halt nochmal runter, eine Stufe runtergedrückt.
Ja, total.
Bei Remus ist es eine bewusste eigene Entscheidung und Wurmschwanz wäre gerne da oben, aber die lassen das überhaupt nicht zu.
Ja, genau. Und dann gibt sich aber Peter ja auch mit dem zufrieden, was sie ihm geben, weil er ja dennoch, auch wenn das natürlich nicht die Art ist, in der man leben will eigentlich, aber für ihn, er profitiert ja dennoch davon. Es ist ja ohne die drei, besonders ohne James und Sirius, hätte Peter ja einen ganz, also weiß ich nicht, wo der gelandet wäre.
Ja, und er hat ja auch keine andere Wahl. Ja. Also wie gesagt, wenn es nicht mal andere Jungs im Schlafsaal gibt. Und selbst wenn, der ist ja ein Außenseiter, der ist kein cooler Typ, der ist nicht lustig, der ist nicht sympathisch, der ist ja nicht ansprechend für irgendwen anders.
Ja, genau. Ja, der hat keine richtigen Vorzüge.
Naja. Tja. Ja, wir haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Remus verhält sich ja immer auffällig, zumindest einmal im Monat, wenn er nämlich verschwindet. Und dann bleibt er ja auch immer eine ganze Nacht weg. Ich meine, das sollte ja auch irgendwie auffallen in so einem Schlafsaal. Und wenn er dann wiederkommt, dann ist er sehr müde und mitgenommen. Und natürlich wollen die anderen, ich vermute halt eben, dass vor allem James und Sirius das wissen wollen, was mit ihm da genau passiert. Und so finden sie eben heraus, dass Remus ein Werwolf ist. Und sie beschließen, für ihren Freund da zu sein und Animagi zu werden, um ihn bei seinen Mondphasen zu unterstützen. Und ich glaube, genauso wie du, dass sie das natürlich als Hauptgrund für Remus machen. So, das war der Auslöser und deswegen sind sie auf die Idee gekommen. Aber natürlich hat das für einen selber auch enorme Vorzüge. Hätten sie davon Nachteile gehabt, hätten sie es vielleicht nicht gemacht. Aber was willst du denn noch als so ein Unruhestifter, die sie ja nun mal sind, auch noch ein unregistrierter Animagus zu werden? Das ist ja Win-Win für alle.
Genau. Und vor allem für Peter, weil ohne die anderen beiden hätte er das ja nie schaffen können. Und so hat er natürlich einen Riesennutzen davon. Und Lupin hat insofern einen Nutzen davon, als dass er tatsächlich da mehr oder weniger nicht alleine durch muss, auch wenn sein Bewusstsein da natürlich andere, der kriegt das ja nicht so mit als in dieser Werwolf-Phase.
Aber trotzdem ist es ja eine Art Support, von der er nie zu träumen gewagt hat, weil einfach in der Gesellschaft sind Werwölfe ja so weit unten angeordnet. Die sind ja quasi nichts wert. Die werden nur gefürchtet und gehasst. Und jetzt zu wissen, oh, die haben das herausgefunden, lassen mich aber nicht hängen, sondern sind trotzdem für mich da oder sogar noch mehr da, als sie es sonst jemals hätten tun können, das ist schon was sehr, sehr Besonderes für ihn.
Ja, das denke ich auch.
Also ich glaube, so wertgeschätzt hat Lupin sich davor und danach nie wieder gefühlt in seinem Leben.
Das denke ich auch. Und ich glaube auch, dass Sirius und James das aus Neugier gemacht haben. Ist ja auch ein Projekt, ne? Das dauert ja. Man ist ja nicht innerhalb von einer Nacht ein unregistrierter Animagus. Und ich glaube, dass sie das ja auch noch enger zusammengeschweißt hat. Ja, ich meine, das ist jetzt ein abseits von diesen ganzen Streichen und lustigen Sachen, die sie sonst machen, ja auch nochmal ein sehr großes Geheimnis, was ja auch gefährlich werden kann im Zweifel. Ich weiß nicht, ob wie groß die Konsequenzen für Schüler sind, die sich in einen Animagus verwandeln und sich nicht registrieren lassen. Das ist natürlich krass und ist ja wahrscheinlich auch eher illegal als legal. Das ist natürlich schon verrückt.
Ja.
Cool für Lupin, dass er Freunde gefunden hat, die, wie ich glaube, auch keine großen Nachfragen gestellt haben, nachdem sie herausgefunden, dass er ein Werwolf ist. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Peter damit geredet hat, aber ich glaube, für James und Sirius war es auch einfach dann, als sie es herausgefunden hatten, einfach auch okay. Also ich glaube nicht, dass sie erst so, weiß ich nicht, muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken, ob es für mich okay ist oder so. Ich glaube, die sind da recht, in dem Falle recht vorurteilslos in die Situation gegangen.
Ja, zum Glück. Das ist ja wirklich was man denen absolut zugute schreiben muss, dass sie da wirklich super tolerant sind, überhaupt keine Vorurteile haben.
Total.
Und auch nicht so Ängste entwickeln. Ja, also bei Peter könnte ich mir vorstellen, dass er schon eher so Muffensausen bekommen hat und dachte so, mit dem teile ich mich hier einen Schlafsaal, wenn der sich hier in dem Zimmer verwandelt, dann bin ich auch ein Werwolf. Das, glaube ich, haben die anderen beiden gar nicht gedacht. Also das ist schon beeindruckend, vor allem in so einer Zeit, wo es, glaube ich, sehr wenig Aufklärung bezüglich Werwölfe gab und ja auch null Unterstützung für die.
Wir wissen ja, dass sie dann Animagus werden und wir kennen ja auch die Tierformen von allen. Und Sirius' Tierform ist ein großer schwarzer Hund. Die Tierform von James ist ein prächtiger Hirsch mit so einem riesen Geweih.
Ein roter Hirsch, ne? So ein leuchtend roter Hirsch. Ja, die haben ja irgendwie alle auch so was Auffälliges irgendwo auch an sich. Also zumindest die beiden, ne? Sirius als so großer, sehr zotteliger Hund. Und
ah, ja, genau.
Eher so als so ein roter, leuchtend roter.
Aber es gibt rote Hirsche.
Ja, genau. Das ist ja jetzt sehr auffällig doch, oder? Also
Rothirsch heißen die, glaube ich.
Macht Sinn.
Ja, aber ich glaube, so im herbstlichen Wald ist der gut getarnt.
Ja, das stimmt. In Hogwarts
im
nicht
Schnee
so.
Halt nicht so. Nee, und auch im Schnee nicht ja. so. Sieht man gut. Aber gut, er hat auf jeden Fall eine beachtenswert große
Krone.
Großes Geweih, das dann aussieht wie eine Krone. Und Peter wird ein kleines, unauffälliges, aber sehr überlebensfähiges Tier. Und zwar eine Ratte.
Eine fette Ratte. Wohlgemerkt.
Ja, und als Symbol zu seiner Persönlichkeit ja ganz passend
das
eigentlich.
Das finde ich nämlich auch.
Ja, weil wir auch wissen, dass man sich die Animagis-Form nicht ausdenken kann. Ja. Das passiert und auf Grundlage deiner Persönlichkeit und allem, was du so mitbringst, entscheidet dann die Magie, was du wirst.
Genau,
und
ja, es ist total passend. Sirius so als ein rougher, rebellischer Typ wird halt dieser Hund. James als so ein bisschen arroganter Typ wird halt dieser prächtige Hirsch. Und Wurmschwanz wird eben eine Ratte. Ich meine, was soll uns das wohl sagen? Die schaffen sich aber auch alle noch Spitznamen an. Und zwar wird Peter Wurmschwanz genannt, Sirius wird Tatze genannt, James wird zu Krone und Lupin bekommt den Spitznamen Mooney. Wegen Mond natürlich.
Ja, klar. Für alle. Er ist ein Werwolf. Er braucht keine Animagus-Form.
Ja, und praktischerweise sind sowohl der Hirsch als auch der Hund eben groß genug, um Lupin als Werwolf so ein bisschen zu kontrollieren, während Wurmschwanz eben klein genug ist, um die peitschende Weide mit diesem Knotenpunkt zum Stillstand zu bringen. Denn dahinter verbirgt sich ja dieser Geheimgang, den Lupin immer in die heulende Hütte nimmt.
Das ist alles gute Zufälle. Das Einzige ist halt, dass Sirius sich gut auf dem Gelände aufhalten kann als schwarzer Hund. Okay, Peter siehst du ja sowieso nicht. Aber ich finde, James ist ultra auffällig.
Ja.
Und ist insofern auch blöd, als dass er ja ein Tier ist, was man jagt.
Ja, das stimmt.
Ist blöd.
Ja, und auch die Kombi ist halt irgendwie wild. Also Hund und Hirsch passt halt auch irgendwie nicht so zusammen.
Nee, stimmt.
Also wenn er jetzt eine Katze wäre oder, keine Ahnung, ein Vogel oder so, würde man sich jetzt nicht so viel Gedanken machen. Aber so ein Hirsch und ein Hund zusammen ist irgendwie schon wild.
Ja, ja, genau.
Ich meine, wir wissen auch, dass James auch noch den Tarnumhang hat von seinem Vater. Ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass Lupin häufig dann, wenn er als Mensch unterwegs ist, der kann sich ja nicht freiwillig verwandeln, dass er dann zum Beispiel unter dem Tarnumhang ist. Ja, und James stolziert dann halt als Hirsch am Waldrand entlang, keine Ahnung.
Und findet sich toll, während das Mondlicht sich an dem roten Fell bricht und er aussieht wie mit tausenden Rubinen besetzt.
Das hast du sehr schön gesagt.
Nicht, wo das herkommt. Ja, besser als J.K. es je könnte,
das stimmt.
Leute.
Ja. Ja, aber natürlich streunen sie nicht nur aus Lust und Laune durch das Gelände. Nein, sie haben nämlich eigentlich immer nur Flausen im Kopf. Einmal lockt Sirius nämlich auch Severus Snape in die heulende Hütte, weil dieser eben auch so neugierig wird, was mit Lupin eigentlich los ist. Und so hätte Sirius fast Lupins Geheimnis verraten, beziehungsweise hätte zugelassen, dass Snape es entdeckt hätte. Und vor allem hätte er Snape fast in große Gefahr gebracht. Aber James kann Severus im letzten Moment noch retten und ihn davor bewahren, von einem Werwolf verspeist zu werden.
Ja, das hatten wir ja auch bei Sirius in der Folge schon deutlich kritisiert, dieses fahrlässige Verhalten.
Ich glaube, Sirius fand das einfach lustig.
Ja, genau. Ja, genau.
Und der wollte Snape so ein bisschen einen auswischen, ne?
Ja, genau. James hat ja dann Gott sei Dank noch mal kurz die Reißleine gezogen.
Ja, aber ist das so heldenhaft? Das haben wir ja auch schon gesagt. Also
nein, wenn es nicht ganz so brenzlig gewesen wäre, hätte er das ja auch nicht gemacht. Das war ja nur in diesem Moment wirklich notwendig, aus mehreren Gründen, da die Reißleine zu ziehen.
Ja, und das war das einzig Logische, was du machen willst, wenn du nicht schuld sein willst, genau, dass irgendein unschuldiger Schüler vom Werwolf gebissen wird, wodurch ja nicht nur Snape zu Schaden kommt, sondern Remus könnte sich das doch
auch
niemals
Lupin
verzeihen. Ja, ich finde das ganz, richtig, ganz egoistisch von Sirius. Ist wirklich schlimm.
Ja,
also eigentlich tut mir fast Lupin am meisten leid hier. Mit dem wird dann so gespielt und er kann ja überhaupt nichts dafür.
Nee, ja, genau. Nee, das wäre auch nicht fair gewesen. Also für niemanden. Aber diese Situation ist ja glücklicherweise gerettet worden.
Man kann das ja auch nicht so richtig nur damit rechtfertigen, dass man sagt, ja, die sind noch jung oder so und so unüberlegt oder unreflektiert. Also ich finde das wirklich ganz schlimm. Genauso schlimm finde ich auch, dass Sirius und James ständig andere Schüler mobben. Allen voran natürlich Severus Snape. Und der leidet ja auch unter diesen Attacken sehr. Die beiden nennen ihn dann zum Beispiel Schniefelus und benutzen so erniedrigende Zaubersprüche an ihm. Zum Beispiel lassen sie ihn kopfüber schweben, sodass sein Umhang hochrutscht und alle irgendwie seine Unterhose sehen. Und dann drohen sie ihm ja sogar auch noch an, die Unterhose auszuziehen. Also es ist echt absolut wortwörtlich, aber auch symbolisch unter der Gürtellinie. Mhm. Und Wurmschwanz, hatten wir ja schon gesagt, der unterstützt das alles durch Gejubel. Und Lupin ist da halt eher so ein stummer Zuschauer. Das macht das Ganze aber auch nicht besser. Und Das ist ja auch nicht der Einzige, den sie mobben, sondern sie mobben ja auch andere Schüler. Und ich habe dann auch mal so eine Theorie gelesen, wo jemand gesagt hat, ja, die mobben ja aber nur Schüler, die es auch verdient haben. Andere irgendwie geärgert haben, wo ich mir so denke, Nein, es ist nicht die Lösung, Gleiches mit Gleichem zu klären und so. Also das kann es absolut nicht sein. Und vor allem sind die zu viert. Selbst wenn Lupin nichts macht, die treten zu viert auf gegen einen. Ja. Das ist nicht fair.
Nein, und Mobbing mit Mobbing zu rechtfertigen, ich weiß es ja nicht.
Nein.
Also zwischen den Rumtreibern und Snape scheint es ja auch sehr persönlich zu sein. Ne? Also Snape ist ja auch, der ist ja auch recht aufdringlich, ne? Und der versucht ja auch immer irgendwie sie zu verpetzen und er verfolgt sie ja auch und guckt, was die machen und schaut, dass sie vielleicht irgendwo von der Schule verwiesen werden. Also es ist jetzt nicht so, dass Snape da jetzt nur sitzt und die auf ihn draufhauen. Also ich will das jetzt auch gar nicht gutheißen, ne?
Nein, aber das stimmt schon. Der ist selber auch total nervig und ätzend und klar, auch nicht sympathisch. Auch nicht als Schüler.
Er ist ja auch so super unsympathisch und dann, ich glaube, dadurch wird es irgendwann, verhärten sich die Fronten zwischen den Vieren und dem einen halt so krass. Deshalb ist das eben ein Daueropfer von Snape und James, weil ich glaube, Peter ist es wurscht, wen die ärgern und Remus macht da nicht mit. Und Snape ist ja vielleicht auch so ein bisschen in den Fokus von James gerückt wegen Lily.
Ja, absolut.
Das ist ja auch klar, dass Snape da einfach auch quasi eine Art Bedrohung darstellen könnte, auch wenn es vielleicht nicht so ist, aber Männer, ne, Hormone in dem Alter, kommt alles zusammen, ist schwierig.
Ja, aber Lily hat zu dem Zeitpunkt, zumindest ja am Anfang vor allem, immer Severus James vorgezogen. Also sie hat sich immer für Severus entschieden und war immer auf seiner Seite und das triggert James natürlich umso mehr.
Total.
Was auch total dumm ist, weil er ja auch gar nicht checkt, dass Lily sich immer weiter von ihm distanziert, je mehr er Snape ärgert. Und er denkt immer, er kann Lily damit die Augen öffnen, wo ich mir so denke, hey, bist du irgendwie doof?
Aber andersrum ist es ja auch so, weil je mehr Snape auf James herumhackt, desto mehr denkt sich Lily vielleicht auch so, was will er jetzt schon wieder? Ich habe gar keinen Bock, über James zu reden. Ich finde ihn gar nicht toll. Was ist eigentlich sein Problem? Und dann kommt es ja noch dazu, dass Lily und James ja abseits von dem Hogwarts-Gelände im Gemeinschaftsraum sich ja auch über den Weg laufen. Das heißt, sie können wirklich, irgendwann kommt es ja dann auch so weit, dass sie da einander gut finden und dann ja wahrscheinlich auch normale Gespräche führen. Das wird ja vermutlich erstmal im Gemeinschaftsraum oder so gestartet sein, weil da sie halt auch ihre Ruhe haben und da kann Snape ja auch gar nichts tun, weil, ne? Da ist er ja raus.
Ja, das ist vor allem ja auch ein Zeitpunkt, wo diese Entwicklung stattfindet. Da hat Snape sich ja eh schon ganz weit von Lily entfernt durch dieses Interesse an diesen dunklen Künsten. Und man sagt ja auch, und mit Mann meine ich, Sirius behauptet das, dass James sich ja im 7. Jahr total geändert hat, dass er total ruhig total geworden ist und sich deswegen Lily in ihn verliebt hat. Wo ich mir immer so denke, also im 5. Jahr haben die hier noch den ganzen Murks gemacht,
Ja, genau.
Also.
Aber als abschließende Worte zu Snape und den Rumtreibern würde ich sagen, keiner der Beteiligten an dieser Fehde ist bereit nachzugeben. Nee. Ich glaube, selbst wenn einer versucht hätte, auf den anderen mit einer wirklich ernsthaften Entschuldigung zuzugehen, wäre der andere nicht empfänglich genug dafür gewesen, um es wirklich auf sich ruhen zu lassen. Und so ein Waffenstillstand funktioniert tatsächlich nur dann, wenn beide Seiten auch ehrlich mitmachen. Und das wäre ja nie passiert.
Das stimmt.
Wenn der eine gerade denkt, jetzt wäre es okay für mich, ist es für den anderen nicht so und andersrum. Das heißt, es wäre oder so oder so wären die niemals auf den grünen Zweig gekommen.
Ja, das stimmt.
Weil die ja alle hirnlos sind.
Ja, und die sind auch alle viel zu stur dafür, um
total
das mal so ruhen zu lassen.
Auch. Ja, und ich glaube, es ist schwierig, das dann loszulassen, eben weil es so persönlich ist. Weißt du, wenn irgendeiner da irgendwelche merkwürdigen magischen Streiche spielt, keine Ahnung, die Feder spielt verrückt oder irgendeiner macht einen Stolperfluch oder was weiß ich, keine Ahnung. Das ist ja nicht so persönlich. Ne? Dann fühlst du dich kurz gedemütigt, weil alle gelacht haben, du fühlst dich schlecht, aber es ist ja was, worüber du irgendwann hinwegkommen kannst. Aber ich glaube, das, was zwischen den Rumtreibern, also vornehmlich Sirius und James und Snape passiert, das ist persönlich. Und zwar bis aufs Blut. Und da können wir wahrscheinlich froh sein, dass da keiner wirklich umgekommen ist, weil hätte passieren können. Mit dunkler Magie und Magie.
Ja, und ich glaube natürlich auch, das sitzt so tief, also dass Snape so verletzt ist von dieser Schmach, die Sirius und James ihn all die Jahre angetan haben und wie sie ihn da immer erniedrigt haben. Und andererseits aber natürlich auch dieses Unverständnis von Sirius und James, wieso ein Schüler sich so den dunklen Künsten verschreiben kann und solche Vorurteile haben kann. Und dann beleidigt er Lily als Schlammblut und dann hat er was gegen Werwölfe und so. Das ist ja alles, trifft die ja auch alles persönlich. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, das wird für immer zwischen denen stehen. Also kannst du machen, was du willst.
Ja, und ich glaube, selbst wenn das jetzt alles danach dann als im Erwachsenenalter, wenn das alles ein bisschen anders gelaufen wäre, das wäre auch nichts geworden. Also die hätten, glaube ich, selbst wenn, also wie hätte das was werden sollen? Wie hätten die Freunde, oder Freunde sowieso nicht, aber wie hätten die sich aussprechen sollen?
Ja.
Da gab es ja keine Grundlage und sie hätten auch keinen Nutzen dafür gehabt. Ne? Normalerweise tut man ja Dinge, weil die gut für einen sind. Aber ich glaube, keiner von denen hätte sich gedacht, so, wäre jetzt gut, wenn ich mich mal ausspreche.
Ja, wir merken das ja auch später noch. Also selbst als Harry nochmal mit Sirius drüber spricht, verliert Sirius kein gutes Wort an Snape. Und auch andersrum, es ist immer noch so eine Fehde zwischen denen, obwohl das schon so lange her ist und so viel passiert ist. Und dieser Hass bleibt ja bis zum Ende. Also das ist auch wirklich, finde ich, beidseitig äußerst kindisch.
Total.
Aber auch Lupin hat es ja auch nie geschafft, ein vernünftiges Gespräch mit Snape zu führen. Also selbst die beiden geraten ja auch. Also die haben keinen Streit, offiziellen, aber es ist trotzdem immer schwierig zwischen denen.
Das stimmt, aber ich könnte mir vorstellen, dass Lupin da vielleicht wäre er der gewesen, mit dem man sich hätte noch am ehesten aussprechen können. Wenn Snape nicht so verbissen wäre, ne? Weil Snape kann das ja auch nicht ruhen lassen. Ne? Für ihn ist ja immer noch persönlich, dass Lupin Lehrer ist und die Stelle hat, die er will. Und er ist aber eigentlich ein Werwolf und dann.
Ja, selbst später noch im Orden. Ne? Das sind ja immer noch, also ist da so eine eisige Stimmung und die können nicht normal miteinander umgehen. Das ist schon traurig.
Ja, aber ich glaube, Lupin hätte das gekonnt. Weil der auch nicht so einen krankhaften Stolz hat, der Lupin.
Ja.
Was vielleicht so ein bisschen damit zu tun hat, dass er sich selbst nicht so für was Wertvolles betrachtet. Ja. Aber ich glaube, er wäre der Einzige gewesen, mit dem man sich hätte aussprechen oder sagen können, so Waffenstillstand. So, für mich ist es jetzt okay, für dich ist es okay, fertig. Mit Sirius keine Chance, mit James war nicht möglich und Peter lassen wir einfach raus.
Ja, andererseits, das, was Snape so stört, dafür kann Lupin sich ja auch eigentlich gar nicht entschuldigen. Also er kann sich höchstens entschuldigen, dass er seine Freunde nie gestoppt hat. Aber er hat ja selber nichts getan. Was soll er zu Snape sagen? Ja, sorry, dass ich dabei war.
Ja, sorry, dass ich lebe.
Davon hat Snape ja nichts. Deswegen ist es, glaube ich, selbst wenn Remus das Gespräch suchen würde, es wäre äußerst unbefriedigend für Snape.
Ja, das stimmt
wohl. Und Snape hasst die Gruppe. Es ist ja für ihn völlig egal, wer was gemacht hat.
Ja, eben, das denke ich auch. So.
Ziemlich bald nach ihrem Hogwarts-Abschluss heiraten ja auch James und Lily. Und die vier Freunde und natürlich auch Lily schließen sich im ersten Zaubererkrieg dem Orden an, was ja zunächst erstmal sehr beeindruckend ist, da die ja alle noch sehr jung sind. Also es kommt im Film, finde ich, immer nicht so rüber, weil die Schauspieler alle relativ alt sind, aber eigentlich sind das alles blutjunge Leute da.
Ja, aber ich finde, das stützt ja nochmal das, was wir auch anfänglich gesagt hatten über James und Sirius. Und dass die halt so vorurteilslos sind und auch Sirius, der mit dieser Blutreinheit nichts anfangen kann. Dann James, der sich für Gerechtigkeit einsetzt. Dann haben wir Lupin, der diese Art von Unterdrückung sicherlich auch nicht so stehen lassen kann. Vielleicht jetzt ein bisschen mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung tatsächlich auch eine eigenständige Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, ich möchte beim Orden mitmachen, ich möchte für das Richtige kämpfen in der Welt. Und wir haben auch Peter, der halt Peter-Sachen macht.
Ist auch noch da.
Ja. Ich bin Peter und ja. Ich bin auch dabei.
Ja, ich meine, der erste Zaubererkrieg, der ist natürlich für alle irgendwo schlimm, wobei, also ich meine, gut, du hattest es ja schon gesagt, Sirius ist inzwischen schon rausgeschmissen worden, der hat bei James gelebt, hat aber jetzt ja inzwischen von seinem Onkel sehr viel Geld bekommen und steht auf eigenen Beinen. James muss sich sowieso keine Sorgen machen, ja. Und Lupin, der leidet, glaube ich, sehr unter dem ersten Krieg, während James und Sirius das wahrscheinlich alles noch so ein bisschen als, boah, krass, hier, wir sind die Krassen, wir machen da jetzt, wir mischen auf und hier, bla, bla.
Ja, ja, genau.
Was natürlich auch in erster Linie gut ist, weil solche Menschen braucht man und die sind, wie gesagt, sehr loyal und stehen auf der richtigen Seite, alles gut. Aber Lupin leidet ja so richtig. Der versinkt da komplett in Armut. Werwölfe werden ja gerade zu dieser Zeit noch mehr geächtet als jemals zuvor. Und während Sirius und James sein Geld schwimmen, finde ich es auch super unverschämt, dass die den da nicht unterstützen. Ich meine, vielleicht hat Remus es auch nicht angenommen, wir wissen es nicht.
Ja,
aber trotzdem finde ich das irgendwie eine doofe Verteilung gerade. Und Peter, ja gut, der wird wahrscheinlich gerade von allen so ein bisschen ignoriert, schwimmt da so ein bisschen mit und natürlich aber auch unterschätzt, ja, was in dem brodelt, erfährt ja auch keiner.
Ja, genau, aber ich glaube, Peter, der biedert sich dann halt immer so an. Und ich glaube, wenn Peter vor deiner Haustür steht und sagt so, du, ich habe keinen Zuhause, weil, keine Ahnung, dann hätten die ihn einfach aufgenommen und gesagt, du, ne, geh mal ins Gästezimmer, weil der sich für nichts zu schade ist. Das ist aber bei Lupin anders. Ich glaube, der fragt nicht um Hilfe.
Ja.
Und wenn man ihm Hilfe anbietet, musst du sie ihm im Zweifel aufdrängen. Sonst nimmt er die auch nicht an. Wenn du sagst, hey, wir haben doch ein Gästezimmer, alles klar, kein Problem, wenn Harry manchmal nachts schreit. Es ist doch, ne, wenn es dich nicht stört, komm einfach zu uns. Wäre auch kein Thema gewesen.
Aber ich finde es trotzdem auch schlimm. Ich meine, ja, das mag auch Lupins Charakter sein und sowas, aber ich finde, in einer Freundschaft musst du doch auch über dein Leiden sprechen können. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, und das, wir haben von ja Lily. Eigentlich nur als Referenz diesen einen Brief von Lily an Sirius, ne? Da erwähnt sie ja Remus auch. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Remus vor den anderen immer so einen auf alles Tutti hier tut, weil er ja auch gar nicht zu dieser Zeit zugeben will, dass ihn das alles so beschäftigt, weil er ja auch, das wissen wir ja auch, er gerät ja auch selber in den Verdacht. So richtig trauen tut ihm ja auch keiner mehr.
Ja, es ist schwierig, ja.
Weil eben die Werwölfe sich Voldemort angeschlossen haben. Und natürlich, jetzt langsam kicken ja dann auch irgendwo die Beschuldigungen, weil, ich meine, es sind ja auch Kinder im Spiel, ja. Also die Potters sind inzwischen zu dritt, weil Harry auf die Welt gekommen ist. Und natürlich hast du dann auch irgendwie nochmal andere Sorgen und Ängste. Aber ich finde es schon schade, dass in so einer Freundschaft da nicht drüber gesprochen werden kann. Also dass Remus sich nicht so wohl fühlt, dass er mit einem James zumindest oder mit einer Lily darüber sprechen kann.
Ja, ich hätte gedacht, dass vielleicht Lily empathisch genug ist, um auf Remus zuzugehen und zu sagen, hey, mir ist aufgefallen, du bist so schweigsam, so still, stiller als sonst. Magst du reden, wie auch immer. Aber vielleicht haben die auch andere Sachen im Kopf, ne?
Haben die auch, weil erstens, wir wissen, die kämpfen da die ganze Zeit so aktiv, dann haben sie das Kind und jetzt heißt es ja plötzlich, okay, die Potters sind in Gefahr, sie müssen sich verstecken und dann kannst du sowieso keinen Besuch mehr empfangen. Also es ist alles irgendwie sau schwierig. Dumbledore empfiehlt dann ja den Potters den Fidelius-Zauber und bietet sich ja auch selber als Geheimniswahrer an.
Das hätte ich ja sowas von gemacht.
Ja, ich auch. Aber James will eigentlich, dass es Sirius wird.
Ja, aber das ist doch, so ein Zauber ist doch nicht sowas wie ein Paten auswählen oder so. Das ist ja, da geht's ja wirklich um mehr. Und ich würde Dumbledore nehmen, weil der, also erstmal muss wirklich viel tun, damit der überhaupt.
An den überhaupt jemand mal rankommt.
Ja, auch so magisch gesehen.
Ja. Sirius ist halt ständig. Der ist ja ständig unterwegs. Dass der mal in Gefangenschaft gerät und gefoltert wird und dann so mal sowas ausplaudert, das passiert halt häufiger. Möglich.
Ja, es wird ja immer gesagt, ja, aber wir nehmen nicht Sirius, sondern wir nehmen jetzt Peter, weil das unauffälliger ist, wo ich mir denke, das ist überhaupt nicht unauffälliger, weil der gehört auch zu der Freundesgruppe.
Das ist auch scheißegal.
Machen sie erst den einen, dann den anderen und dann den anderen. Das ist doch eine kleine Liste an Menschen.
Es ist völlig egal, wie auffällig das ist. Das ist total. Völlig egal. Du kannst ja nicht irgendeinen Nachbar von nebenan nehmen, weil der verrät halt dein Geheimnis innerhalb von 3 Sekunden. Du willst natürlich jemanden nehmen, der da für dich schweigt. Ja. Und dann nimmst du natürlich immer deine Ängsten. Das ist doch total logisch. Also es geht doch überhaupt nicht um Auffälligkeiten. Also das verstehe ich. Also dieses Argument verstehe ich nun wirklich gar nicht.
Beim Fidelis-Zauber wäre es mir dann recht, jemand, der meine Familie beschützen soll, sollte jemand sein, der wirklich sehr stark ist, magisch gesehen auch und mental. Und da weißt du ja, beim Peter, da ist da nicht viel zu holen. Ne, seine einzige Stärke ist die Ratte.
Dann sagt Sirius noch so, ja, das ist eine super Idee mit dem Peter, das machen wir so. Hä? Was ist denn jetzt plötzlich los? Also ich meine, worin das endet, das wissen wir ja auch alle. Ja, James und Lily werden letztendlich von Voldemort getötet. Lupin wird von den Vorurteilen gegenüber den Werwölfen ja komplett in die Versenkung verschoben und Peter muss fliehen, weil er seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat wegen des Verrats. Ja, und so gehen erstmal einige Jahre ins Land, bevor herauskommt, dass es gar nicht Sirius war, der die Potters verraten hat, sondern eben Wurmschwanz, der sich als Krätze in die Familie Weasley eingesneakt hat, während Sirius 13 Jahre in Azkaban saß, obwohl er unschuldig war. Man kann es wirklich einfach nur so zusammenfassen, dass es wirklich allen auf ihre Art und Weise ziemlich beschissen geht. Sirius kommt dann ja zwar frei, muss aber wieder fliehen, während Wurmschwanz ebenfalls fliehen kann, und zwar direkt in Voldemorts Arme, dem er dann ja auch noch verhilft, wieder an einen Körper zu kommen. Sirius stirbt letztendlich in der Schlacht im Ministerium, nachdem er sich endlich mal wieder raus in einen Kampf begeben kann, weil dieses Verstecken, das hattest du ja schon gesagt, das ist so gar nichts für ihn, und Wurmschwanz stirbt später im Malfoy Manor, weil Harry ihn überzeugt, dass er ihn gehen lassen soll, und Wurmschwanz' silberne Hand richtet sich dann gegen ihn und ermordet ihn, weil er Voldemort damit verraten würde. Und Lupin versinkt zunächst einmal wieder in seiner Isolation, lernt dann aber durch den Orden im zweiten Zaubererkrieg seine zukünftige Frau und die Mutter seines Sohnes kennen, nämlich Tonks. Die haben jedoch keine lange und auch keine besonders glückliche Zeit zusammen, denn nach einem kleinen Auf und Ab sterben sie beide in der Schlacht um Hogwarts. Und so sterben alle Rumtreiber mehr oder weniger heldenhaft. Das ist schon irgendwie traurig, dass die alle nicht so ein langes Leben hatten.
Ja, drei davon innerhalb von 2 Jahren.
Ja, das ist krass. Lupin stirbt als letztes und deswegen ist diese Reihenfolge auf der Karte ja auch wahrscheinlich so. Muni, Wurmschwanz, Tatze und Krone, die sind aufgeführt genau in der gegengesetzten Reihenfolge, wie sie sterben. Weil Krone stirbt als erstes, dann Tatze, dann Wurmschwanz und dann Muni. Ja, sad, sad.
Für manche ist es sad.
Dann würde ich sagen, können wir endlich zur Karte kommen, ne? Was wir natürlich jetzt noch gar nicht so richtig ins Auge gefasst haben, ist natürlich die Karte des Rumtreibers. Und darauf wollen wir natürlich jetzt auch nochmal eingehen.
Genau. Die Karte des Rumtreibers wird irgendwann zwischen dem 5. und 7. Schuljahr von den Rumtreibern erschaffen. Es ist quasi eine Art Werkzeug, um sich unbemerkt im Schloss zu bewegen. Und die Karte ist natürlich besonders in Vollmondnächten besonders wichtig, wenn sie Remus begleiten, wenn er sich in einen Werwolf verwandelt. Und mit der Karte können sie sich auch unbemerkt so durch das ganze Schloss bewegen. Ich habe mich dann noch kurz gefragt, ob der Tarnumhang von James nicht eine sehr große Hilfe dabei gewesen ist, die Karte zu erschaffen, einfach weil sie mit dem Tarnumhang ja wirklich in jeden Winkel des Schlosses unbemerkt schleichen konnten und dann konnten sie das kartieren. Das ist ja richtig clever.
Ja, weil draußen ja kein Problem in ihrer Animagus-Form, aber der Hirsch kann nicht einfach durch die Gänge laufen.
Ja, auch der Hund.
Höchstens die Ratte. Ja, aber vielleicht ist das tatsächlich das, ich meine, wir haben uns ja eh mal schon gefragt, das ist ja unglaubliche Magie, die da benutzt haben, wer dazu in der Lage war und dass es ja vermutlich eher die guten Zauberer unter ihnen waren, also Sirius, James und Lupin.
Lupin, ja, denke ich auch.
Wurmschwanz ist dann ja vielleicht einfach durch die Gänge gehuscht und hat halt
maximal alles erkundet, aber was sie haben ja auch den Tarnumhang. Hat ja auch James und Sirius selber gewesen sein.
Ja, das stimmt. Bisschen Arbeitsteilung wird es bestimmt gegeben haben.
Die Frage ist auch, ob James und Sirius nicht auch so besessen dann von solchen Projekten gewesen sind, dass sie sich überhaupt irgendwas haben da abnehmen lassen. Also ich glaube fast nicht.
Ja, das kann natürlich sein.
Also, ja. Peter ist vielleicht nebenher gejoggt, wenn die unterm Tarnumhang.
Ja, der konnte auf jeden Fall immer mitkommen, auch wenn kein Platz unterm Umhang für ihn frei war.
Ja.
Ja, sie verzaubern nämlich ein altes Stück Pergament so, dass das gesamte Schloss und die Umgebung mit all den Geheimgängen, die die Rumtreiber entdeckt haben, darauf abgebildet ist. Aber nicht nur das, sondern man sieht darauf auch alle Menschen und Tiere im Schloss, also Lehrer, Hausmeister, Schüler, selbst die Geister werden abgebildet. Und vor allem enttarnt die Karte auch alle Verschleierungen, so wie den Vielsafttrank oder eben auch Animagi. Mhm. Und selbst Menschen unter einem Tarnumhang werden dort aufgezeigt. Nur den Raum der Wünsche und die Kammer des Schreckens tauchen auf der Karte nicht auf.
Oh, Wie blöd das mit der Kammer des Schreckens, ne? Da wären viele Probleme gelöst gewesen im zweiten
Schuljahr
von Harry.
Ja, also vermutlich haben sie danach gesucht, weil die Gerüchte gab es ja damals schon, haben sie nicht gefunden, deswegen mussten sie irgendwann wahrscheinlich aufgeben. Ja. Und mit dem Raum der Wünsche, da ist natürlich die Frage, haben sie den nicht gefunden oder kann man den einfach wirklich nicht kartieren? Das kann natürlich auch sein.
Das könnte natürlich sein, oder es gab nie den Bedarf, dass der Raum der Wünsche sich ihnen gezeigt hat. Das ist ja kein normaler Raum, ne?
Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Die haben den einfach nie gebraucht.
Genau, und der Geheimgang vom Eberkopf ins Schloss, den gibt es natürlich auch nicht. Der kommt ja später dazu. Da wussten die Rumtreiber ja noch nichts von.
Genau.
Erstmal sieht die Karte ja dann wirklich aus wie ein normales Stück Pergament, wenn man sie dann allerdings aktiviert mit »Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin«. Ne, das ist die deutsche Buchversion. Mhm. Wir mögen aber, ich schwöre feierlich, ich bin ein Tunichtgut, dass das die bessere Version ist, die aus dem Film. Haben wir vorhin schon kurz auf Mike besprochen, dass wir da sicher sind. Also du tippst sie mit dem Zauberstab an und sprichst die Worte. Du aktivierst quasi die Magie in dem Stück Pergament. Dünne Tintenlinien ziehen sich dann wie ein Spinnennetz über der ganzen Karte aus. Ja, die laufen dann zusammen, überkreuzen sich, wuchern über die Ecken des Pergaments und dann erblühen überall Wörter auf dem Pergament in großer, grüner, verschorkelter Schrift. Ganz am Anfang stehen dann die Worte, die hochwohlgeborenen Herren Muni, Wurmschwanz, Tatze und Krone, Hilfsmittel für den magischen Tunichtgut GmbH, präsentieren stolz die Karte des Rumtreibers. Das war ja übrigens ein Zitat aus dem Buch.
Ich finde das sehr witzig mit dieser GmbH. Ja. Tunichtgut finde ich ja auch eine ganz wilde Übersetzung, weil das so ausgedacht klingt. Also es ist ja wirklich ein Wort, das man gar nicht mehr benutzt. Nee. Und im Englischen sagt man, I solemnly swear that I'm up to no good. Also ich schwöre feierlich, dass ich nichts Gutes im Sinn habe. Und das fände ich auch eine gute Übersetzung.
Das könnte man auch
so sagen. Ich
weiß
nicht, was dieser Tunichtgut da plötzlich zu suchen hat.
Ich weiß nicht, Klaus Fritz ist der Übersetzer, ne?
Ja,
ich weiß nicht, manche Sachen, also da musst du doch, das wird ja dann nochmal gelesen. Der übersetzt das ja nicht einmal und dann wird das rausgeschickt zum Drucken. Da muss doch mal einer sagen, ich finde nämlich auch, dass sie sagen, ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin. Das würdest du so ja nie sagen. Es ist ja total wichtig, dass du im Lesen das flüssig lesen kannst. Und solche Sachen, es klingt ja jetzt auch nicht mal magischer, dass du sagst so, wow, das ist halt so ein bisschen magical und deshalb sagt man das so. Das klingt einfach nur blöd, wenn man es so nicht sagt.
Ja, und das ist dann auch so komisch, also absurd, dass die Weasley-Zwillinge da irgendwie drauf gekommen sein sollen. Weil warum sollte man das sagen im Zusammenhang, dass man eine Karte anfasst? Also das ist doch absurd.
Und das ist wirklich absurd. Wenn man sich dann rumgetrieben hat und
ein Tunichtgut war
dann will man natürlich die Karte wieder zum normalen Stück Pergament machen. Und dann tippt man sie erneut mit dem Zauberstab an und sagt, Unheil angerichtet, das sagt man im Buch. Im Film sagt man, Missetat begangen. Das finde ich.
Finde ich beides gleich komisch.
Missetat sagt wirklich niemand. Und
nein,
Unheil angerichtet,
Unheil auch nicht.
Richtet man Unheil so an? Chaos anrichten, ich weiß es nicht.
Ja.
Jedenfalls verschwindet dann alles, was du auf der Karte sehen kannst. Das ist wieder ein normales Stück Papier. Und das ist sehr beeindruckend. Es ist eine sehr eindrucksvolle und sehr fortschrittliche Magie, die da verwendet worden ist. Ist sehr komplex.
Genau. In einem Artikel hat J.K. nämlich mal erzählt, dass es sich bei dieser Magie um den Homunculus-Zauber handelt. Was selbstverständlich ein sehr anspruchsvoller Zauber für fortgeschrittene Magier ist. Und da die drei, also wir hatten es ja schon, James, Sirius und Lupin wahrscheinlich, äußerst begabte Zauberer sind, haben sie das wohl nur gemeinsam geschafft. Und sie nutzen die Karte natürlich in erster Linie, um unerkannt durchs Schloss zu wandern. Nutzen sie ja aber auch in den Nächten, wenn Lupin sich verwandelt. Und sie benutzen die Karte bestimmt auch für ihre Streiche. Also zum Beispiel, um Filch zu ärgern, um sich heimlich nach Hogsmeade zu schleichen und unerlaubte Ausflüge zu machen. Ja, aber irgendwann wird die Karte von Filch konfisziert und in sein Büro gesperrt. Und daraus können selbst die Rumtreiber sie nicht mehr entwenden. Und da habe ich mir überlegt, vielleicht haben sie die Karte zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr so nötig, weil sie ihren Fokus auch nicht mehr so auf diese Streiche gerichtet haben. Also wenn es wirklich irgendwie so am Ende ihrer Schulzeit war und James und Lily da vielleicht schon angewandelt haben, dann hatten die da ganz andere Sorgen als Geheimgänger. Ja, und die konnten sie ja eh auswendig.
Eine Sache wollte ich noch sagen, weil wir haben ja im Film immer so ein bisschen im Kopf, dass dann da so die Namen so schön stehen und dann läuft er das dann lang. In echt sind das aber eigentlich nur winzige Punkte auf dieser Karte. Also es ist gar nicht so es ist nicht so übersichtlich, wie sie das im Film gemacht haben. Ich finde als Filmeffekt total gut. Das macht auch total Spaß. Cool, und es ist mittlerweile ja auch so iconic. Ne? Also die Karte ist wirklich fantastisch. Aber für alle, die die Bücher nicht so im Kopf haben, das sind eigentlich nur so kleine Pünktchen da drauf. Und dann musst du gucken, dass du das auch siehst. Deshalb kannst du Sachen viel leichter übersehen, als durch die Filme quasi suggeriert wird.
Ja, vor allem, wenn sich viele Leute auf einem Fleck befinden.
Genau. Da kommen wir gleich einfach nochmal zu, ja. Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber es ist, ne, also man kann sich schnell vertun, nur dass wir das jetzt nochmal hier an der Stelle sagen, also.
Yes, finde ich gut. Dann kommen wir mal ein bisschen zu der Geschichte der Karte, also wie es sich weiterentwickelt hat. Und zwar wissen wir, dass Fred und George in ihrem ersten Schuljahr die Karte bei Filch im Büro finden und vermutlich bekommen sie auch ein bisschen Hilfe von den Rumtreibern, um das Rätsel zu lösen. Denn das wäre ja wirklich so super random, das haben wir ja gerade schon gesagt. Aber ab und zu melden sich ja auch die Rumtreiber zu Wort, wie wir wissen, und kommentieren, wenn jemand versucht, sie zu benutzen. Und ich glaube eben, dass sie da so ein, zwei Tipps bekommen haben, wenn die Rumtreiber da so auf die Idee gekommen sind. Ach, das sind wirklich, wirklich passende Nachfolger für die Karte.
Genau, ich glaube nämlich, dass wenn du anfängst, diese Karte zu verwenden, dass die Karte dich quasi testet und guckt, was bist du so für ein Typ. Und ich glaube, dass Fred und George dieser Weg, bis die Karte sich tatsächlich gezeigt hat, dass sie das schon richtig witzig fanden. Ich glaube, das hat die richtig amüsiert. Und dann hat die Karte gedacht, na, das ist ja richtig witzig. Die Karte war auch amüsiert, ne? Ist ein magischer Gegenstand und ein Artefakt. Aber trotzdem. Das hat ja irgendwie ein kleines
Gehirn. Das ist genau das, was die Rumtreiber sich gewünscht haben als Nachfolger.
Du musst es quasi wert sein und du musst dich als würdig erweisen und dann zeigt sich die Karte
Tu-nicht-gut. Du musst ein Tu-nicht-gut sein.
Du musst Missetaten begehen. Ist einfach so.
Genau. Unheil anrichten. und so erkunden die Zwillinge mit der Karte die Geheimgänge in Hogwarts, um sich zum Beispiel heimlich in den Honigtopf zu schleichen.
Dann bekommt Harry ja die Karte und zwar von Fred und George in seinem dritten Schuljahr. Die Zwillinge geben ihm die ja, weil Harry darf nicht nach Hogsmeade und diese Karte zeigt ja diese praktischen Geheimgänge an. Und da sind Fred und George einfach sehr nett, würde ich jetzt behaupten. Und auch die beiden haben ja schon viel Unheil wahrscheinlich angestellt und denken sich so, ja, jetzt kann Harry das besser gebrauchen als wir.
Ja, und ich glaube auch, sie brauchen die Karte vielleicht gar nicht mehr so, weil sie ja immer diese Geheimgänge benutzen und sich ja auch eigentlich auch nicht nachts rumschleichen.
Ja, und die kennen sich also ja auch so gut aus. Die
verwenden die Karte ja auch anders.
Ja.
Genau, und sie brauchen einfach auch die Standorte der Leute in Hogwarts nicht.
Ja, genau. Das stimmt, ja.
Das ist für die nicht so wichtig.
Ja, genau. Aber für Harry in dem Fall einfach schon. Dann geben sie Harry ab. Sie erklären ihm auch sofort, wie es geht. Also Harry muss jetzt nicht erstmal noch 3 Wochen rumrätseln, sondern erklären ihm das sofort. Auf der Karte sieht Harry ja dann unter anderem Professor Dumbledore, der in seinem Büro auf und ab geht. Mrs. Norris, ne, er sieht nämlich auch Tiere, die durch die Flure schleicht und auch Peeves. Außerdem entdeckt er ja dann auch diese Geheimwege und benutzt die Karte dann ja auch sofort an diesem Tag, um nach Hogsmeade zu gelangen.
Nach einem der Besuche von Harry in Hogsmeade durch die Karte wird er ja erwischt und Snape versucht, die Karte zu aktivieren, wird aber von den Herren Wurmschwanz, Tatze, Muni und Krone beleidigt. Er solle sein langes Riechorgan nicht überall hineinstecken.
Seine lange Nase aus den Angelegenheiten anderer Leute heraus.
Genau. Das finde ich ein sehr schönes Zitat aus dem Film.
Aber das sagt Mr. Mooney.
Das finde ich auch wild, dass das Lupin ist.
Genau, Mr. Krone findet, dass Professor Snape ein hässlicher Schaumschläger ist. Tatze wundert sich, dass es so ein Dummkopf jemals Lehrer werden konnte. Und Wurmschwanz wünscht Professor Snape einen schönen Tag und rät ihm, sich die Haare zu waschen.
Das finde ich so witzig. Also es ist sau fies.
Ja, ist es.
Aber man hat halt so als Leser erstmal so im Kopf, das sind wirklich so Kinder, die das schreiben. Ja. Und so ist es ja auch, als sie das geschrieben, also als sie das so programmiert haben, sag ich mal, waren die ja Teenager. Und dass sie so mit einem erwachsenen Lehrer, der ja so eine Autorität hat in Hogwarts, dass sie so mit dem reden, das ist unglaublich lustig für uns als Leser.
Ja, klar, das ist ganz komisch.
Also eigentlich müsste Snape ja die Handschrift der vier erkennen, oder nicht?
Eigentlich schon.
Das würde sich nicht zum ersten Mal hier geben müssen, diese Kommentare zu seiner Nase, zu seiner Unfähigkeit und zu seinen Haaren.
Klar, Snape ist ja auch richtig sauer in dem Moment und Lupin ruft da ja dann noch so komisch herbei. Es ist anscheinend möglich, dass ein Lehrer den anderen Lehrern ruft und dann kommt der auch sofort. Mhm. Snape meint ja, dass dann die Karte wohl voller dunkler Magie sei, ist ja klar.
Dass er das nicht erkennt, dass es nicht so ist, ne?
Ja.
Als Profi.
Ja, und schließlich nimmt Lupin ja auch die Karte an sich und wir wissen ja aber, das sagt Lupin ja dann später auch, dass die Karte niemals lügt. Na, egal, was wir jetzt, worauf wir jetzt gleich noch zu sprechen kommen, die Karte lügt nicht. Das, was da drauf zu sehen ist, ist die Wahrheit.
Ja, und Lupin nutzt ja die Karte dann später auch noch, er weiß ja, wie sie funktioniert und sieht darauf zum Beispiel Peter Pettigrew und kann deswegen Harry und Hermine in die heulende Hütte folgen. Aber richtig dumm, dass er sie auch so offen liegen lässt, ne? Weil Snape kann ja dadurch später auch herausfinden, ja, wo die alle sind. Wo ich mir so denke, hey Lupin, du weißt es doch besser.
Ja, warum? Aber warum hat die Karte keinen so einen Timer, dass die sich so nach einer halben Stunde auf jeden Fall alleine wieder verschließt? Ja, keine Ahnung. Aber am Ende des dritten Schuljahres gibt Lupin Harry die Karte ja zurück. Und er hat auch kein schlechtes Gewissen, weil er ja nicht mehr Lehrer ist.
Das stimmt. Im vierten Schuljahr nutzt Harry die Karte mal wieder, um zu überprüfen, dass er unbeobachtet unterwegs ist, zum Beispiel als er sich ins Bad der Vertrauensschüler schleicht. Und auf dem Rückweg entdeckt er auf der Karte Barty Crouch. Und weil er nichts von dessen Sohn weiß, vermutet er dahinter natürlich Senior. Mhm. Doch tatsächlich handelt es sich hierbei um Junior, der als Fake Moody unterwegs ist. Aber die Karte enttarnt ja auch Vielsafttrank. Und deswegen ist Harry ein bisschen verwirrt und erzählt das ausgerechnet noch Moody, also besagtem Junior, sodass dieser selbst auch an die Karte kommt und nämlich so tut, ja, ich muss damit Karkaroff und Crouch im Blick halten so. Genau. Und in Wahrheit will er aber natürlich nur nicht enttarnt werden, weil es natürlich sehr auffällig ist, dass wenn eigentlich Moody vor dir steht, die Karte aber sagte, da steht Barty Crouch vor dir.
Ja, das ist sehr clever von Moody, also Junior.
Ja, und dieses mit Senior und Junior, das ist natürlich auch verwirrend, gerade in so einer Generation wie Harry, der das ja vielleicht, also wo man das ja bei ihm vielleicht nicht mehr so macht. Ich meine, gut, er trägt als zweiten Namen den Namen seines Vaters, aber jetzt, dass man so das eigene Kind genauso nennt, wie man sich selbst, das war ja eher so in Generationen von Tom Riddle und so der Fall, ne?
True.
Was Harry zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht weiß.
Nee.
Am Ende des Schuljahres holt sich Harry die Karte aus Moodys Büro dann auch einfach zurück.
Zurecht, ist ja quasi auch seins, vielleicht.
Stimmt. Im fünften Schuljahr nutzt Harry die Karte, um ungesehen zum Raum der Wünsche, zu den DA-Treffen zu gelangen und vor allem, um die ganzen Mitglieder ungesehen auch wieder rauszulassen.
Clever. Im sechsten Schuljahr verwendet Harry die Karte des Rumtreibers oft dazu, um Draco zu beschatten und zu gucken, wo der sich so aufhält und was der so treibt.
Ja, und häufig findet er Draco auf der Karte nicht, was ja daran liegt, dass Draco im Raum der Wünsche verschwindet. Ja. Das findet Harry aber ja erst durch Dobby heraus und nicht durch die Karte. Im siebten Schuljahr ist Harry zwar selber nicht in Hogwarts, aber er überprüft die Karte dennoch regelmäßig, um zu gucken, ob Ginny dort sicher unterwegs ist und ob es ihr gut geht. Und außerdem benutzt er die Karte natürlich auch bei der Schlacht von Hogwarts, um Ron und Hermine zu suchen. Aber er findet sie nicht, weil sie sich nämlich in der Kammer des Schreckens befinden. Und die ist ja ebenfalls nicht auf der Karte drauf.
Genau. Wir wissen ja nicht genau, was mit der Karte des Rumtreibers passiert nach der Schlacht von Hogwarts. Vielleicht hat Harry sie aufbewahrt oder auch Hermine aus nostalgischen Gründen. Vielleicht ist sie irgendwo
in Hogwarts. Vielleicht hat Harry sie ja auch an seinen Sohn weitergegeben.
Genau, das könnte natürlich sein. Aber eins ist klar, wenn sie nicht zerstört worden ist, dann funktioniert sie auch nach dem Tod aller originalen Rumtreiber, ist ja klar. Die ist es nämlich eine große Magie und eine sehr sichere Magie, würde ich behaupten, sodass die Karte sich selbst auch schützen kann. Also jetzt weniger, dass sie einen Wasserstrahl erzeugen kann, wenn sie anfängt zu brennen, das jetzt nicht. Ja, aber wenn sie nicht gelesen werden will, dann passiert das auch nicht. Es ist natürlich ein Vermächtnis, das sicher noch Generationen nachher zu wahren Rumtreibern machen wird.
Oh ja, das stimmt. Aber natürlich haben wir trotzdem noch einige Probleme.
Ja, wir haben Probleme.
Und die sollten wir dringend besprechen.
Aber ich frage mich, ist es wirklich unser Problem? Oder ich habe jetzt hier nämlich zum Beispiel dieses Fred und George Problem als erstes, weil das ist mir auch als erstes eingefallen. Ob das wirklich mein Problem ist? Weil eigentlich ist es nicht mein Problem. Ich glaube, es ist ein Problem von anderen. Lassen wir jetzt aber mal auf den Grund gehen, weil ich habe damit nicht so ein Problem.
Ja, das ist immer so das Erste, worüber sich alle beschweren. Genau. Und ich glaube, wir hatten doch auch schon mal die Diskussion auch bei Campfire, oder?
Weiß ich nicht.
Naja, auf jeden Fall beschweren sich immer alle, dass die Weasley-Zwillinge ja nicht bemerkt haben, dass bei Quirrell zum Beispiel noch Voldemort mit drauf sitzt, dass ihre Schwester herumstreunt und zwischenzeitlich verschwindet und wieso Peter Pettigrew in Rons und vorher auch in Percys Bett schläft. Und ich finde, da gibt es eine ganz einfache Lösung für. Du hast es schon gesagt, die ist unübersichtlich.
Genau.
Ja? Wenn viele Menschen auf einem Fleck sind, kann man nicht alle Namen vielleicht auch erkennen.
Ja.
Aber es ist doch ganz offensichtlich, sie haben die Karte nie so benutzt wie Harry.
Genau.
Ja, sie haben sich nie für Ginny oder Ron interessiert.
Ja.
Sie haben die Geheimgänge erforscht und das war's. Sie haben sich nie rumgeschlichen wie die Rumtreiber oder Harry und wenn, dann nur durch die Geheimgänge. Also warum sollten sie gucken, was in dem Schlafsaal von Ron abgeht? Das interessiert die überhaupt nicht.
Nee, ja, genau. Also und dass man Voldemort auf dem Hinterkopf von Quirrell nicht gesehen hat, das liegt, glaube ich, tatsächlich daran, dass die Karte Voldemort nicht angezeigt hat.
Ja, das war so ein geringer Teil.
Genau, der hat ja keinen eigenen Körper. Ne? Wenn du unter dem Tarnumhang bist, dann hast du deinen eigenen Körper. Wenn du in Animagus-Form bist, dann hast du einen eigenen Körper. Wenn du ein Geist bist, dann ist das, was dich im Schloss hält, wahrscheinlich groß genug, um von der Karte erkannt zu werden und all das. Aber ich glaube, wenn du aus dem albanischen Wald kommst und als Wirt einen Menschen verwendest, nachdem du 1000 Tiere getötet hast, weil
ja, das reicht nicht.
Du ein dunkler Magier bist ohne Körper, dann wirst du da nicht angezeigt. Ganz einfach. Ich glaube, das ist einfach so. Ich glaube, das ist eine einfache Erklärung und manchmal sind die einfachen Erklärungen die richtigen und sinnvollsten.
Ja, das stimmt. Man könnte sich ja dann auch noch wundern, warum Harry nicht öfter Barty Crouch zum Beispiel auf der Karte gesehen hat. Aber auch da gibt es die ganz einfache Lösung, weil er die Karte einfach in gerade diesem Schuljahr so selten benutzt. Ja. Und bei dem Mal, wo er sie benutzt, entdeckt er ihn ja auch. Und das ist ja irgendwie ganz klar.
Ja, genau. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, wo ich mich gefragt habe, ist so datenschutztechnisch das in Ordnung, dass Harry die Karte so verschwenderisch verwendet und da Leute beobachten kann? Weil stell dir vor, du hast ein Techtelmechtel mit irgendwem und dann wirst du da immer gesehen und dann gibst du das weiter. Das ist jetzt ein ganz banales Beispiel, ne?
Das ja, aber ja sein. Ich finde auch zum Beispiel, James hat vielleicht Lily da beobachtet, Harry beobachtet Ginny,
ja.
Harry beobachtet Draco. Das geht definitiv zu weit.
Also,
das
genau.
Geht zu weit.
Deshalb, also es ist, also das hatte ich gelesen, dass es für die meisten voll in Ordnung ist, dass Harry diese Karte hat, weil er einer von den Guten ist. Hätte Snape oder hätte Draco diese Karte, dann sähe das ganz anders aus. Dann wäre die Karte des Rumtreibers ein Problem. Aber so sagen wir,
das
ist ja richtig gut, dass Harry die hat, weil sonst hätte der ja diese Infos alle nicht. Oh mein Gott, wie würde Harry überleben? Ne? Aber es ist ja, die Karte des Rumtreibers wird ja nur...
Eine Doppelmoral.
Total. Es wird ja nur für uns als Leser auf der guten Seite stehend, ist es total gut. Aber wenn es andersrum wäre, eben nicht. Und deshalb ist es eigentlich auch nicht okay, dass Harry ohne das Wissen von anderen die Leute beschatten kann. Ich finde auch krass, dass Hermine, die ja am Anfang sagt, ja, du musst die Karte, musst du McGonagall geben, die kannst du nicht behalten, bla bla bla, da nicht mehr drauf pocht, weil sie ja auch sagen könnte, ich will nicht, dass du siehst, wenn ich im Schlafraum bin und ich will nicht, dass du siehst, wie lange ich in der Bibliothek sitze und ich will nicht, dass du siehst, dass ich mit Krumm chille. Ne, aber da gibt Hermine ja dann auch recht schnell auf und wahrscheinlich aus dem Grund, weil sie eben einen Nutzen hat. Ne, also es ist ja für sie auch, sie profitiert ja auch davon, mit Harry, mit den Abenteuern.
Ich fand noch spannend, dass man ja eigentlich Hogwarts nicht lokalisieren kann, aber die Rumtreiber es ja irgendwie auf der Karte geschafft haben. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht funktioniert das in diesem Falle nur, weil es eben keine Referenz für die Umgebung gibt.
Ja,
also selbst die heulende Hütte in Hogsmeade ist nicht mehr drauf und es gibt auch keinerlei Entfernungsangaben zu anderen Orten. Also es ist vielleicht so eine Art Grauzone, die Rumtreiber hier genutzt haben. Weil eigentlich kannst du das nicht auf eine Karte packen.
Ist Hagrids Hütte ist auch nicht drauf, ne?
Doch, die ist drauf.
Die
da
ist
auch
drauf.
Spannend.
Ja, genau.
Ja, weil man sieht Hagrids Hütte, aber man kann das nicht sehen, wer da drin ist. Das ist wie ein Schutz. Deswegen, das ist nämlich ganz spannend, weil Lupin beschreibt, dass er das Trio sieht, wie sie in Hagrids Hütte reingehen und dass sie zusammen rauskommen mit Peter Pettigrew. Weil Hagrid hat in der Hütte
Peter
übergeben.
Ja, ja, ja.
Und deswegen hat sich ja wahrscheinlich auch Peter da versteckt, weil er das wusste.
Ja.
Vermutlich nämlich, weil die Rumtreiber nie in Hagrids Hütte waren.
Mit dem Tarnumhang hätten ja trotzdem da reingekonnt.
Haben sie safe nicht gemacht.
Aber, ja, und wenn sie das gemacht haben, aufgrund von Privatsphäre, die waren in Dumbledores Büro.
Ja, aber vielleicht ja, weil einer mal dahin zitiert wurde.
Ah ja. Mhm. Ja, das könnte natürlich sein.
Das ist schon spannend.
Ja, stimmt.
Das ist natürlich schon auch wieder super clever von Peter, dass er das weiß und sich deswegen da versteckt. Ja. Weil er natürlich auch ahnt, naja, vielleicht gibt es ja diese Karte noch, bla bla bla. Ja, es ist auf jeden Fall total geschickt und ganz eindeutig ist Hagrids Hütte hier ein geschützter Ort.
Das ist gut zu wissen. Das ist wie Freio, Leute. Also falls ihr euch mal verstecken müsst, geht in Hagrids Hütte.
Ja.
Ich habe noch gehört, dass JK gesagt hat, dass die Karte des Rumtreibers später ja ihr kleines persönliches Problem geworden ist, weil Harry ja durch die Karte des Rumtreibers halt immer ultra viele Informationen hatte und dadurch manche Szenen für sie schwieriger war zu schreiben, einfach weil man das ja immer, man muss ja immer nochmal extra mitdenken, so was ist auf der Karte zu sehen, wo befindet sich wer, wenn sie diese Karte nicht hatte, also nicht so eingeführt hätte und sie nicht hätte bei Harry verbleiben lassen, dann hätte sie es, glaube ich, manchmal einfacher gemacht. Sie hat ja auch nie beschrieben, wie Harry die Karte aus Moodys Büro sich zurückgeholt hat oder wie auch immer das passiert ist. Und das bereut sie ein bisschen, dass sie die Gelegenheit nicht genutzt hat, um die Karte quasi verschwinden zu lassen. JK ist aber auch ein bisschen rührselig und sie hat gesagt, dass es ihr trotzdem gefällt, dass in Heiligtümer des Todes Harry Ginny beobachten kann. Und da denke ich mir so, nein, weil das ist Stalking. Das ist ja, nicht
das stimmt.
Cute.
Ja, ja, genau, weil ich mir auch ganz oft denke, gerade in diesem Teenie-Drama, ja, da hätte man viel öfter, dass Ron sich die Karte schnappt und guckt, wo ist Hermine gerade und bla bla. So, das passiert ja alles gar nicht. Die benutzen die ja wirklich nur, oder jetzt außer, dass Harry so besessen von Draco ist, wirklich nur in sinnvollen Dingen.
Aber es gibt ja viele Situationen, in denen man das verwenden hätte können. Und
ständig.
Da hat sie sich dann gedacht, nee, lass ich weg. Aber in den Situationen, in denen... Ja, weiß ich nicht, ob es noch mehr Situationen gäbe, in der die Karte noch richtig hilfreich geworden wäre, weiß ich nicht.
Er hat sie auf jeden Fall auch nie dabei. Also zum Beispiel, ich denke mir mal so, ja, der hatte doch die verletzte Hedwig und hat dann irgendwie Raue Pritsche gesucht und ist dann erst da nach draußen gegangen, weil er dachte,
dann Lehrer Zimmer,
er hätte auch einfach auf die Karte gucken können. Aber er hat sie halt auch nicht dabei, die ist halt immer irgendwo in seinem Koffer.
Ja, die ist ja auch, also wenn das so ein bisschen so groß sein soll wie im Film, ist ja auch unpraktisch.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ich habe noch gedacht, dass es zum Verhängnis wird, weil wir ja auch die Zeitumkehrer-Problematik haben. Und theoretisch sind dann die Leute doppelt drauf auf der Karte oder nicht? Weil sie sind ja eigentlich schon nochmal da. Und dann, wenn Lupin nämlich sieht, das Trio geht gerade in Hagrids Hütte rein, müsste er ja auch Harry und Hermine doppelt sehen, wie sie das Ganze beobachten, oder nicht?
Ja, theoretisch schon, ne? Ja, aber da kann ich mir jetzt nicht den Kopf drüber zerbrechen. Wir wissen alle, mit Zeitreisen ist nicht mein Thema.
Ich werf's auf jeden Fall mal in den Raum rein, dass es
ja, da könnt ihr ja mal auch untereinander jetzt mal diskutieren und Lösungen finden. Ne? Weil wir machen ja hier auch die Hauptarbeit. Dann könnt ihr ja jetzt auch mal einmal.
Hausaufgaben, Leute.
Das war ein Scherz.
Bei Campfire hatten wir nämlich eigentlich schon mal darüber diskutiert, wieso die Zwillinge oder auch die Rumtreiber nie auf die Kammer gestoßen sind, obwohl es die Gerüchte ja schon immer gab. Ich habe überlegt, die Rumtreiber haben bestimmt danach gesucht. Aber warum sollten sie es mit Parsel im Mädchenklo versuchen? Und selbst wenn sie Parsel irgendwo gelernt haben könnten, ja, weil sie denken, ah, Salazars Monster, das muss ja Parsel können. Das Mädchenklo könnte ja nicht uninteressanter für die sein.
Ja, total.
Vor allem darin, weil ja auch noch Myrte darin wohnt. Und ich glaube auch, dass Fred und George, also ich glaube, die hatten wirklich überhaupt gar kein Interesse daran. Was wollen die denn mit der Kammer? Das interessiert die alles einfach nicht.
Dann haben wir es.
Habt ihr noch irgendwelche Probleme mit der Karte oder den Rumtreibern? Dann schreibt es uns auf jeden Fall
mal. Ja, genau. Ich hatte das ja schon eingangs gesagt, dass ich so hin und her gerissen bin, weil ich die Vorstellung von den Original-Rumtreibern eigentlich total schön finde, dass es quasi eine Gruppe gibt, die Streiche gespielt haben und die sich für ihre Freunde eingesetzt haben, dass sie wahnsinnig gute Magie erschaffen haben, Animagi wurden und zu viert unzertrennlich waren, aber... das ist ja nur die sehr romantisierte Sichtweise der Rumtreiber. Wie wir jetzt gehört haben, ist das ja eigentlich genau das Gegenteil. Es ist überhaupt nicht romantisch, es ist überhaupt nicht schön und eigentlich ist es sogar dramatisch und am Ende sind sie auch noch alle tot. Also ich weiß nicht, Harry wird es da ja wahrscheinlich ähnlich gehen wie mir jetzt. Also wir lassen Peter jetzt mal aus dieser Rechnung raus, weil der nervt. Aber irgendwie hatten sie ja alle gute und schlechte Eigenheiten und manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Am Ende macht sie das auch menschlich, weil kein Mensch ist perfekt. Und jetzt zu erwarten, dass Harrys Vater, sein Pate und noch ein Freund von denen super perfekt sind und total tolle romantische Geschichten für uns geschrieben haben. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel von mir verlangt. Aber es macht mich halt einfach ein bisschen traurig und das ist das, warum ich so ernüchtert bin. Es ist irgendwie kein bisschen schön und romantisch, so wie man sich das erhofft hat, weil im Hinblick darauf, dass wir uns ja vielleicht eine Serie davon wünschen, frage ich mich, was wollen wir in dieser Serie sehen? Es wird,
das
es
stimmt.
Wird nicht
wie die
schön.
Anderen Schüler mobben.
Ja, ich meine, klar, da kann man noch eine Love Story einbauen, Sirius techtelmechtelt da und Lupin bandelt vielleicht mit dem, damit wir dieses romantische, ich mag Romance, das wissen wir alle, ne, dass man das so... Und dass die vielleicht irgendwo ein Problem haben und dann müssen sie das lösen und dann machen
die Entstehung das. Der Karte oder so, das ist schon auch spannend.
Aber am Ende, glaube ich,
ja.
Wird es keine schöne
dieses
Serie
Mobben
und
so.
Deshalb lassen wir die Rumtreiber-Serie erstmal weg, weil.
Ja, ich finde es trotzdem gut. Also wie du schon sagst, das ist natürlich eine Romantisierung, die da irgendwie entsteht. Ich weiß auch gar nicht, woher das genau kommt, weil aus den Büchern haben wir es definitiv nicht und aus den Filmen eigentlich auch nicht. Harry schwärmt halt immer so zunächst von seinen Eltern, vor allem vor seinem Vater. Ne? Und
Sirius
wird uns natürlich auch erstmal als ein ganz cooler Boy vorgestellt. Ja, je genauer man hinguckt, desto eher sieht man natürlich, was in Wahrheit dahinter steckt.
Ja.
Finde ich aber auch wichtig, weil es uns eben auch zeigt, dass nicht jeder Gute, der auf der guten Seite kämpft, auch ein guter Mensch rundum ist oder auch alles richtig macht. Und das gibt dem Ganzen natürlich auch irgendwo eine Tiefe, die wir vielleicht auch brauchen.
Ja, total. Ja, genau. Also ich will auch gar nicht, dass das, hatte ich ja glaube ich auch schon gesagt, ich will auch gar nicht, dass das anders ist, als so wie es jetzt ist. Aber ich habe mich ehrlich gesagt noch nie so tief auch, also wir haben uns mit den Charakteren beschäftigt, aber ja noch nie so mit den Rumtreibern als Dynamik, als Gruppe, was machen die so, was war so deren Ziele, haben wir ja noch nie so genau besprochen. Mhm. Außerdem sind die Folgen der vier auch jetzt schon ewig her, muss man auch dazu sagen. Ja. Und jetzt habe ich mich damit selber nochmal so ein bisschen konfrontiert und bin ja hier in die Analyse gegangen und war einfach jetzt ein bisschen traurig. Ist einfach so.
Ja,
ich wollte jetzt hier eine coole Gang haben, habe ich nicht gekriegt. Ist einfach,
nee, das stimmt.
Muss ich jetzt mal mich mit abfinden.
Ja. Ja, aber auf jeden Fall war es Zeit, dass wir nochmal über die Rumtreiber sprechen.
Total, hat mir gefallen, auch wenn es chaotisch war. Antonia, viel Spaß beim Schneiden.
Wir haben es geschafft. Ich habe auch noch eine Eulenpost und zwar haben wir die bei Insta bekommen. Da hat uns nämlich die liebe Maria über den Account von ihrem Papa geschrieben und deswegen muss ich diese Nachricht unbedingt mal vorlesen.
Ja.
Maria schreibt, hallo liebe Schokofrösche, ich liebe euren Podcast. Ich bin leider erst seit diesem Juli dabei, aber ich habe schon fast jede Folge mindestens einmal gehört und höre euch so gerne, dass ich euch trotzdem 24/7 höre. Bevor ich euch gefunden habe, mochte ich Podcasts nicht so doll, aber ich finde euch total super. Hier sind ein paar Fragen für die Eulenpost. Könntet ihr die Hauselfen, die wir kennen, zum Beispiel Dobby und Winky, Häusern zuteilen? Sollen wir erstmal das machen, bevor ich weiterlese?
Ja, machen wir. Dobby wird natürlich ein Gryffindor.
Ja klar, das ist
ganz
klar.
Natürlich, der ist da eh schon Ehrenmitglied.
Wir haben auch noch Winky, Creature. Ja, Hokie kennen wir eigentlich nicht.
Ja, aber Creature ist natürlich Slytherin.
Ja, das würde ich auch sagen.
Und Winky.
Winky ist entweder auch eine Slytherin,
ja, weil ich
sie
auch
sehr rücksichtslos auch sein kann und sehr ehrgeizig ist.
Ja. Ich sehe sie nicht bei Hufflepuff und eigentlich auch
nein,
nicht bei Ravenclaw.
Nicht bei Ravenclaw. Mm-mm, ich auch nicht.
Und Hokie machen wir zu
müsste
Hufflepuff.
Dann eigentlich ein Hufflepuff sein. Ja, die ist, glaube ich, wirklich eine süße Maus. Ja, ihr müsst uns mal schreiben, wie ihr die Hauselfen einteilen würdet. Zweite Frage. Wieso repariert Harry Hagrids Zauberstab nicht nach der Schlacht um Hogwarts mit dem Elderstab? Das finde ich eine richtig gute Frage. Wie egoistisch.
Das
der
stimmt.
Macht nur seinen eigenen Zauberstab.
Ja, aber ich glaube, Hagrid braucht auch keinen Zauberstab.
Aber vielleicht ist er auch so kaputt, das sind ja wirklich nur so einzelne Teile, die er nur noch hat. Das kann man gar nicht mehr reparieren.
Aber in dem Regenschirm?
Das sind so kleine Stücke, ich glaube, das kann man nicht mehr zusammen. Das kann man nur machen, wenn es auseinandergebrochen ist vielleicht.
Nicht mal der Elderstab könnte das.
Nee. Dritte Frage. Wieso muss man, um einen Irrwicht zu besiegen, im dritten Jahr noch lachen und dann im vierten Jahr in der letzten Aufgabe macht Harry alleine Ridiculous und er lacht nicht, aber der Irrwicht geht trotzdem?
Ja, Ich glaube, die Situation, in der Harry sich da im Labyrinth befindet, ist auch nicht so komisch. Nee. Und es sind ja, also jetzt mal wirklich ernsthaft gesehen, auch alles lächerlich Macharten von dem Irrwicht, die jetzt, also da musst du doch in echt auch nicht lachen, nee, außer du bist in der Gruppe. Ne, weil diese alberne Stimmung macht es so lustig. Aber wenn du einen Irrwicht hast und der ist erst eine Schlange und danach dieser Clown da, ne? Dieser Ausziehclown.
Der ist sowieso gruselig.
Der ist eh gruselig, also da lachst du eh nicht drüber. Oder die Spinne, die da auf den Rollschuhen aus, das ist lustig, aber du ist ja nichts, wo du schallend bei lachst, wie in bei einer Gruppe. Spion der
Nächte zum Beispiel.
Ja, genau. Also ich glaube, daran liegt es. Ich glaube, du kannst ja auch etwas lächerlich machen, indem du es erniedrigst. Das ist ja auch meistens nicht lustig im Sinne von, ich lache mich kaputt. Deshalb, ich glaube, so war das.
Ich glaube, es hat auch was mit Übungen zu tun. Also ich glaube, am Anfang ist es eben ganz wichtig, dass man wirklich auch noch laut lacht oder dass andere auch mitlachen.
Ja, das kann sein.
Weil
ja,
man eben noch sicherer werden muss.
Ja.
Und dass es später reicht, die Vorstellung, dass es komisch sein könnte.
Ja, das kann sein, genau, ja.
Also das ist halt quasi Übung macht den Meister so ein bisschen.
Ja, also ich sehe, ganz ehrlich, ich sehe auch Dumbledore nicht einen Ridiculous machen und dann lacht er sich kaputt.
Nee.
Na, der macht so einen Tipp und fertig. Situation vorbei.
Ja, aber Maria, vielen Dank für deine liebe Eulenpost und deine ganzen spannenden Fragen.
Dann sind wir am Ende unserer Folge angekommen.
So ist es.
Ich hatte Angst vor dieser Folge. Sie war lang.
Wir haben sie auch aufgeschoben. Wir müssen es ja sagen, wie es ist.
Ja, es war so, aber ihr habt es ja auch mitbekommen. Aber wir haben sie jetzt im Kasten.
Jetzt haben wir sie, ja.
So, ne? Und jetzt habt ihr sie hoffentlich genossen.
Mhm. Nächste Woche hören wir uns wieder bei Schokotratsch. Habt auf jeden Fall eine schöne Woche und schaut in unseren Merch-Shop vorbei.
Yes, do it.
Denn es wird um Halloween herum neuen Merch geben. Ist nächste Woche schon die Halloween-Folge eigentlich?
Ja.
Dann ist nämlich gar kein Tratsch. Dann habe ich euch angelogen, es wird sich um unsere Sonderfolge zu Halloween handeln.
Ja, genau. Und wir haben uns was Cooles überlegt. Es wird super toll.
Ja, hört rein. Es wird cool. Ja. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut.
Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Frühstart.
Direkt ein Frosch im Hals.
Ein Schokofrosch.
Kein Schokofrosch.
Oh. Bla 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 bla.
Ach, ich muss ein Zitat sagen.
Ja, warte, aber was sage ich dann? Das war ein Zitat.
Der Rumtreiber.
Der Rum.
Oder von der Karte. Der
ja, das finde ich auch irgendwie doof.
Das ist die Karte des Rumtreibers.
Ja. Aber in dem Fall ist sie auch der Rumtreiber. Aber die werden, wenn wir das sagen, werden die uns korrigieren und die ganze Zeit sagen, das ist aber die Karte des Rumtreibers.
Das habe ich eh nie verstanden, warum das ein Rumtreiber plötzlich sein soll.
Ja, weil du hast doch mir mal erklärt, dass es der ist der Rumtreiber, der die Karte gerade benutzt.
Ah, voll clever, habe ich das gesagt?
Ja.
Das ist ja voll schlau von mir.
Das heißt, wenn du die Karte benutzt, bist du der Rumtreiber und wenn ich die Karte benutze, bin ich der Rumtreiber.
Ja, natürlich.
Das heißt, die Karte des Rumtreibers, egal wer sie gerade im Besitz hat.
Ja, das finde ich faszinierend toll von mir. Das finde ich total clever. Ja, natürlich. Gut, Antonia. Gut nachgedacht.
Aber das hast du mir bestimmt auch schon vor 10 Jahren gesagt. Das heißt, es ist jetzt. Also, du hast diesen Gedanken schon sehr lang. Aber gut, dass du es vergessen
hast. Ja, ich habe mich da viel mit beschäftigt. Ja, gut.
Bla, 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 bla. Du bist stehen geblieben.
Aber ich habe weitergesprochen.
Ja, das habe ich mir gedacht, aber das habe ich nicht gehört.
Mein Mikro, mein Kopfhörer ist weg.
Bla 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 bla. Ich sag einfach, das war ein Zitat.
Das kannst du nicht sagen.
Dann sage ich, das war ein Zitat der Rumtreiber.
Okay.
Weil das haben die ja erfunden. Die haben ja diesen Spruch erfunden. So, das kannst du ja jetzt in die Outtakes schneiden, damit alle wissen, warum uns das so
ist. Ihr wisst jetzt Bescheid.
Ja. Hast du schon gesagt?
Ich habe das Zitat gesagt.
Ach so, ja, das weiß ich ja nicht.
Wir gucken uns so an. Und jetzt?
Ich denke mir so, wann sagt sie was? Okay. Bla 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 bla.
Das ist eigentlich auch ganz spannend, nochmal so die.
Bla 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 bla. Starten wir mit Sirius, oder? Oder?
Mhm.
Antonia. Bla 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 bla.
Ich sehe hier gar nicht Sirius. Ich glaube, ich habe Sirius vergessen.
Wie kannst du denn Sirius vergessen?
Ach nee, da steht er. Ah ja, da unten. Ganz kleiner Satz nur.
Bla 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 bla. Cut. Alles, was Amber gesagt hat, ist Schmarrn. Wir machen jetzt hier erstmal die Einleitung. Und dann kann ich ja nochmal sagen, weil es so schön war. Ja, und dann können wir ja auch mit Sirius starten. Bla 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 bla. Ich fand ganz lustig, dass du ganz am Anfang jetzt gerade Sirius einfach oder Sirius und James als Letzte genannt hast.
Stimmt.
Und dann dachte ich mir so, hä? Richtig komische Reihenfolge, die Rumtreiber aufzuzählen.
Ach nein, aber weil sie auf der Karte Muni, Wurmschwanz, Tatze und Krone aufgezählt werden.
Ja, aber das macht wirklich niemand so.
Deswegen kam diese komische Reihenfolge. Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Eigentlich würde man so mit den Anführern quasi starten.
Mit den Leadern.
Aber auf der Karte ist es so anders.
Ja, warum die das so gemacht haben, weiß ich nicht, ob wir das herausfinden. Bla 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 bla. Wird er ja später in Slytherin.
Weil alle anderen Blacks sind in Hufflepuff.
Wird er später in bla 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 bla. Damit macht er sich natürlich keine Freunde bei seinen Eltern, das sagt man so nicht, ne? Also seine Eltern missfällt das auf jeden Fall. Bla 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 bla. Jetzt habe ich noch kurz geschrieben, dass er eng, aber das kann ich auch weglassen. Das machen wir später noch. Okay, dann lassen wir das weg. Okay, ich bin fertig.
Ja, okay. Dann mache ich jetzt.
Warum hast du nichts verstanden?
Von deinem Gerede, was du gerade meintest. Ah, nein, das habe ich jetzt, aber nee, das mache ich gleich. Und nee, das habe ich. Okay, ich habe keine Ahnung, wovon wir gerade reden.
Okay, ich bin fertig. Bla 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 bla.
Warum habe ich jetzt hier Wurmschwanz geschrieben bei allen anderen den normalen Namen?
Weil er ein Wurmschwanz
ist. Ist es nicht wert.
Bla 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 bla. Ja, ich auch. Und wirst du jetzt mal kurz ein bisschen das Tempo vorgeben müssen, weil bei mir fängt es an. Ich weiß auch nicht, warum es so ist. Keine Ahnung. Ich habe es einfach so gelassen.
Als Walburga schwanger ist.
Nee, ich habe geschrieben, James, er ist charismatisch. Ja, super.
Ich habe jetzt geschrieben, wie die sich anfreunden.
Bla 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 bla.
Ich weiß nicht, wohin du mit deinem charismatisch gehen willst. Du kannst das auch gerne noch ausführen.
Weiß ich nicht. Ja, das ist, ja, warte. Ich habe noch mal kurz, ich muss noch kurz hier drüber lesen, ist auch schon länger her. Warum ich das oben nicht so gemacht habe, weiß ich nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Aber, ach so, ich habe das so gemacht, weil du ja über Dynamiken erzählt hast, wie die Dynamik untereinander ist. Und dann wollte ich quasi erst mal sagen, so, also der eine ist so und der andere ist so.
Ich finde es richtig gut.
Und der andere.
Weil ich, also gleich wie die sich kennenlernen, gehe ich auch so ein bisschen drauf ein. Und vielleicht kannst du das noch ergänzen, weil dann ende ich nämlich mit, so richtig passen die ja gar nicht zusammen. Und dann ist ja voll gut, wenn wir davor noch die also du weißt schon, was gemacht haben.
Die Charakteristika.
Ich wollte Charismatik machen, aber.
Ja, aber ja.
Die haben wir bei Peter nicht. Okay. Ich starte jetzt einfach mal und dann mache ich so ein Zeichen. Und dann weißt du Bescheid.
Mal schauen, ob das Signal hier ankommt.
Wie das Zauberstabgefuchtel wird es hier nicht geben.
Bla 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 bla.
Verzeihung.
Sie stirbt gerade kurz.
Habe ich verschluckt, aber du kannst jetzt gerne deine. Ach ja, mein Zeichen, ich habe es vergessen.
Ja, es ist nämlich genau das eingetreten, was ich dachte, das Internet von meinem Vater hier ist so schlecht. Ich sehe. Und höre dich manchmal nicht.
Ich habe dir das Zeichen jedenfalls gegeben.
Bla 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 bla. Das einzige Problem, was er ja sonst noch. Nein, er hat sehr viele Probleme. Aber das Problem. Bla 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 bla.
Ich bin so froh, dass wir jetzt wieder ganz gut im Timing sind, dass ich jetzt quasi eine Woche Zeit habe zu schneiden, weil das wird wild zum Schneiden.
Warum?
Weil wir das so unterschiedlich gemacht haben. Ich finde das so witzig.
Ja, weil ich bin da dran gegangen und dachte mir, Antonia wollte Dynamiken. Dann dachte ich mir, muss ich ja erstmal hier einleiten. Muss ich ja mal gucken.
Aber ich finde das so,
dass die Leute dass ich die abhole. Weil
warum hast du das denn nicht oben gehabt? Das hätte doch oben voll gut reingepasst. Ich glaube, ich schneide das auch zum Teil nach oben.
Das kannst du gerne machen. Ist ja jetzt an einem Block.
Ja, genau. Ich schneide da so ein bisschen.
Es ist gar nichts gleich in dieser Folge.
Es ist so schlimm, Leute. Wir brauchen mehr Struktur im Leben.
Ja, das ist, aber normalerweise sind unsere Folgen nicht so schlimm.
Nein, das stimmt.
Also schon, aber nicht so.
Bei diesen offenen Folgen halt.
Genau. Mhm. Ja, das ist eine sehr offene Folge. Jetzt habe ich zum Beispiel, habe ich einmal kurz die Dynamiken untereinander beschrieben. So, unterm Strich kann man sagen, James und Sirius sind wirklich wahre Freunde, so irgendwie Brüder und alle anderen quasi nicht. aber jetzt kann ich nicht unterm Strich sagen, weil das ist jetzt wie so eine Conclusion.
Ist eine Conclusion am Anfang? Das macht gar keinen Sinn.
Nee, wieso? Also ich bin...
Du bist quasi fertig mit deinem Punkt und bei mir sind die gerade also so kurz ausgestiegen. Aus dem Hogwarts Express.
Ja, also die, so habe ich die Schulzeit nämlich gar nicht. So habe ich die nämlich gar nicht. Bei mir gibt es keine Schulzeit.
Ja, aber bei mir habe ich ja, die sind bei mir quasi, haben wir sich gerade erst getroffen. Also ich habe noch gar keine Dynamik, weil noch sind sie ja nicht befreundet bei mir.
Bla 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 bla. Also bei mir gibt es keine Handlungen sozusagen, nur Dynamiken.
Ich hätte dieses Wort Dynamik besser nicht in den Mund nehmen.
Nein, das hättest du nicht machen sollen. Da habe ich mich dran aufgehängt.
Ich wusste jetzt nicht, dass du da dir so ein soziales Diagramm aufzeichnest.
Ja doch, ich hatte so einen Stress, das zu machen, weil ich dachte, sehe nur ich das so, macht das so Sinn?
Das finde ich gut.
Dann habe ich natürlich auch gegoogelt.
Soll sich ja gelohnt haben. Also, okay, dann mache ich das jetzt noch und dann machst du und dann gucken wir einfach mal,
total,
wie sich das ergibt.
Ich finde das gut, also damit wir hier ein bisschen Storyline kriegen.
27 Minuten Aufnahme und ich habe einen Satz von meiner Schulzeit und danach bisher gesagt. Okay. Jetzt muss ich lachen, dabei ist das ja noch gar nicht so lustig hier.
Bla 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 bla. Ich muss kurz die Mücke töten, die mich seit 2 Tagen wach hält.
Amber liefert sich einen erbitterten Kampf, aber ich glaube, sie geht als Siegerin hervor.
Ich habe gesiegt. Seit 2 Nächten versuche ich, diese scheiß Mücke zu töten, aber es geht nicht. Und die fliegt immer an meinem Ohr lang. Mhm. Ich glaube, das ist nicht mal eine Mücke, die Blut saugt. Weil ja nur entweder Männchen oder, nee, nur Weibchen. Keine Ahnung, einer von beiden saugt Blut. Und ich glaube, die macht das nicht mal. Ich habe die jetzt auch geklatscht und das war nicht blutig. Aber die ist laut.
Mhm. So eine Nervmücke, ne?
Aber jetzt ist sie tot. So.
Gut. Ich bin bereit für deine Dynamik.
Den Vortrag. Was ist mir so, also
ich habe jetzt wieder einen Satz gesagt. Ich höre jetzt wieder zu, was du mit deiner Dynamik hast.
Aber das Problem ist, ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Vielleicht sagst du das ja später noch.
Was denn?
So, jetzt sind James und Sirius sind wahre Freunde.
Ja.
So ungefähr so eng wie Brüder. James und Sirius, nein. Guck jetzt, ich bin wirklich ganz verwirrt. Ich frage mich, ob ich überhaupt die richtige Folge vorbereitet habe. Bla 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 bla. Ja, genau, dann sag das mit Snape und dann kann ich hier mal, ich habe ja noch mal einen kleinen paar Sätze.
Noch eine
dazu.
Dynamik.
Eine Dynamik zwischen
den Rumtreibern und Snape.
Den Rumtreibern und Snape.
Perfekt. Das ergänzt sich sehr gut.
Ich will das nicht mehr. Bla 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 bla. Warte, ich muss mal kurz hier gucken, wie ich hier reinkomme.
Am besten klopfst du an.
Klopf, klopf. Bla 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 bla. Ich check's nicht, was ich hier geschrieben habe. Ich kann mich an diesen Satz nicht erinnern. Bla 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 bla.
Ziemlich schnell nach dem Hogwarts-Abschluss heiraten ja auch Sirius und James.
Nein, das stimmt nicht. Ja, das ist nicht wahr, aber es gibt bestimmt Fanfictions, die das sagen. Bla 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 bla.
Von Lily an Sirius, ne? Da erwähnt sie bla bla diese Namen.
Bla 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 bla.
Und da habe ich mir vielleicht auch
bla 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 bla.
Alles gut.
Okay.
Ja. Okay. Ja. Also genau, also das ist in diesem Verrat endet es mit bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Du aktivierst quasi die bla 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 bla.
Ärgern, um sich nach Heim.
Bla 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 bla. Naja, wenn man.
Manchmal.
Ja. Bla 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 bla. Eigentlich müssten die Rumtreiber in diesem Moment entwurmt. Entwurmt sein? Naja, es sind Tiere, die muss man entwurmen. Enttarnt. Enttarnt sein. Entlarvt, nicht entwurmt. Ja, so ist es halt. Die sind entwurmt worden.
Oh, schön.
Ja. Mhm. Bla 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 bla. Natürlich ein vermessen. Bla 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 bla. Also nicht wegen, nee, okay. Wegen, nein, wegen Sepsibisse.
Hepzibah. Genau. Hepzibah Smith.
Sepsibah.